dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die im Normalfall jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt.
Heute haben wir aber wieder eine Sonderfolge für euch. Ihr wisst Bescheid, für unsere Sonderfolgen suchen wir uns immer spannende GesprächspartnerInnen aus dem Weinuniversum. Von der Gastronomie und Sommelerie über den Weinhandel und die Kommunikation bis hin eben zu den Institutionen und Organisationen, die in dieser Weinwelt wirken. Letzteres trifft auch unsere heutige Folge zu, die in Kooperation mit dem österreichischen Traditionsweingütern, kurz ÖTW, entsteht.
Richtig. Unser Gast heute ist der liebe Michael Tischler-Zimmermann, seines Zeichens Geschäftsführer der ÖTW. Und du wirst uns heute, hoffen wir zumindest, alle Fragen über eure Institution erzählen und beantworten und so ein bisschen erklären, was da alles dahinter steckt und was die ÖTW alles macht.
Auf jeden Fall, sehr gerne. Hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich schon, also ich habe mich wirklich schon sehr, sehr lange auf diese Folge gefreut, einfach weil ich doch einiges an Fragen habe. Also mein Skript, wie wir vorher gerade im Off festgestellt haben, ist besonders lange heute, weil einfach 50 Millionen Fragen da drinnen sind. Also
wunderbar.
Sei bereit, ich hoffe, du magst mir alles beantworten.
Natürlich.
Aber wir fangen an, wie wir immer anfangen, und zwar mit einem Wein, den wir da jetzt blind von dir eingeschenkt gekriegt haben. Und es leuchtet schon extrem schön goldgelb da aus meinem Glas.
Ja, wunderschönes Golden, ja, richtig. Die Nosen ist schon mal sehr, sehr schön.
Yes. Richtig schöne Kräutrigkeit, die da drüber liegt.
Voll schöne
Würze. Richtige
Würze.
Gartenkräuter.
Schöne Frische auch drinnen.
Und natürlich wiederholt sich dieses Goldene auch sehr, sehr schön da drinnen. Also
ja,
ich finde,
ja,
du hast dieses sehr
voll
gelbfruchtige, darunter fast so ein bisschen was von Golden Delicious Apfel auch.
Ja, und du spürst schon so ein bisschen eine zitrische Richtung, die das einschlägt, da schon in der Nase, finde ich. Also hat so eine richtig schöne Frische drinnen, so ein bisschen was Steinmehliges dazu. Sehr schön.
Ich finde, du hast fast was Zartrauchiges da drüber liegen. Mhm. So ganz, ganz zart,
gefällt
aber
mir
schön.
Auch sehr gut dazu, ja. Und so ein bisschen so in diese Lemongrass-Richtung auch.
Ja.
Also es spült, finde ich, in diesem gelbe Frucht plus zitrisch immer wieder so hin und her.
Mhm.
Das finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Im Gaumen hat das richtig soft. Richtig, richtig schön. Es hat so einen dicken Cremigkeit und dann fährt da diese Säure durch, aber so richtig.
Mhm.
Mhm, mh, mh. Schön.
Bewegt das Ganze dann auch weiter?
Ja.
Erzeugt eben auch diesen Trinkfluss, den du haben willst?
Ja, unendlich.
Sehr schön. Hat am Schluss wieder dieses ganz kleine bisschen Ticken Rauchigkeit,
ja, ja,
drinnen.
Das
wiederholt
ich,
sich schon wieder schön.
Wiederholt sich schön von der Nase, ja. Du spürst da, dass das nicht ganz jung sein kann. Ne?
Ja.
Die Farbe gibt vielleicht auch schon ein bisschen Aufschluss.
Ja,
die Farbe gibt einen Aufschluss, richtig. Und aber auch, finde ich, wie das dann aromatisch daherkommt, obwohl es so frisch ist, spürst natürlich, dass da mit dieser Rauchigkeit, mit diesem, ich finde auch fast so ein bisschen in dieses Brotige gehende hinten, diese Würze, und spürst, dass das nicht ganz jung sein kann. Mhm. Aber schön, es steht mega da.
Ich glaube, der Rebsorte ist jetzt auch schon auf der Spur, weil einfach ja viel mit dabei ist.
Die Rebsorte, finde ich, war beim ersten Einriechen halt sofort einmal, es muss eigentlich Riesling sein.
Korrekt.
Genau, Riesling mit ein bisschen reifer ist im Normalfall die Richtung, in die das gehen würde.
Ja. Also das, finde ich, ist wirklich erstes Einriechen, wenn du dieses Potpourri aus diesem zitrischen, diesem gelbfruchtigen plus diesem leicht steinig anmutenden und rauchigen, es muss eigentlich Riesling sein.
Und der Gaumen mit der Säure bestätigt es dann halt,
ja,
einfach,
ja,
sehr, sehr klar.
Genau, gepaart auch mit der Reife natürlich, dass das so frisch dasteht. Gell?
Mhm.
Jetzt hast du schon verraten, dass das doch ein bisschen Reife haben muss, ne?
Es hat Reife,
ja.
Die Frage ist halt, wie viel natürlich.
Mhm.
Aber das muss Reife haben von dem, wie das daherkommt. Aber die Säure sagt halt, kannst mir auch noch bis in die Unendlichkeit liegen lassen.
Da geht noch was.
Das ist halt schön, ja. Mega.
Auch die Aromenstruktur ist 100% da.
Voll.
Also da ist jetzt noch nichts weggeschliffen vom Alter. Das ist alles noch sehr schön da. Das ist gefühlt jetzt wirklich in einem schönen Trinkfenster drin.
Das ist richtig schön, ja.
Ist ja das, was jetzt tatsächlich gerade auf dem Markt ist, von dem Weingut und von dem Wein.
Mhm.
Und
cool,
der aktuelle Jahrgang, der verkauft wird. Ja.
Das heißt, wir haben mit jemandem zu tun, der durchaus Wert auf Reife am Weingut legt.
Genau, ja.
Sehr gut. Lass mich mal mein Feld einschränken an Winzerinnen und Winzern, die das besonders gern machen. Und das ist am Markt, ne? Also das kriegt man tatsächlich
auch. Das kriegt
man, ja. Was würdest du grundsätzlich einmal sagen? Einerseits Jahrgang und andererseits auch regionstechnisch.
Also ich würde ihm vom Alter her schon die 10 Jahre geben. Mhm. Einfach weil das sehr in sich ruht und trotzdem nur richtig fresh ist.
Ja, ja.
Es kann auch 5 bis 6 bis 7 Jahre sein, aber darunter würde ich tatsächlich gar nicht gehen wollen.
Ja, wenn es noch älter ist, dann steht es halt unfassbar gut da.
Genau.
Aber ich hätte jetzt auch vom Gefühl her mal so in Richtung 16, 17 gedacht.
Ja, das würde mir halt ganz gut gefallen dafür, ne?
Weil einfach diese Säurestruktur schon noch sehr jugendlich da ist. Also wir sind halt da wieder eher beim ersten Trinkfenster, ne? Oder zweiten Trinkfenster, weil das erste hast schnell mal, aber bei einem Reifepunkt, der halt gerade so richtig schön in diesem zweiten Trinkfenster drinnen ist, deswegen wäre ich jetzt mal in die Richtung gegangen. Mhm. Was sagst du regionstechnisch?
Es gibt mir keine sofortigen Kamptal-Vibes, wie es manche Weine sofort tun, aber ich kann mir schon vorstellen, auf Basis von, wie die Struktur im Gaumen daherkommt.
Ja, ich habe, also mein Ding war, mein erster, vom ersten Einriechen her, war schon, Kamptal kennt sich gut ausgehen.
Rein von der Kalkulation her natürlich macht Sinn.
Wir wissen natürlich, wo ÖTW-Weingüter so
ganz
zu Hause
genau
sind. Also das würde sich auf jeden Fall mal ausgehen.
Man würde es auf jeden Fall in dieses Eck von Niederösterreich stecken.
Ja. Genau. Also ob jetzt Kamptal oder Kremstal oder so, das ist natürlich zu diskutieren, aber in diese Ecke hätte ich es jetzt einmal vom Gefühl her gesteckt.
Passa da von dem, wie gesagt, am Gaumen daherkommt. Aber es gibt manchmal Weine, die stecke ich automatisch sofort ins Kamptal. Von der Nase her schon. Mhm. Das ist tatsächlich keiner davon, aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es ein bisschen Reife hat.
Denke ich auch, ja. Also ihr seid da, darf ich schon? Oder
ja, 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 jederzeit.
Du darfst immer.
Nein, ihr seid da natürlich vollkommen richtig unterwegs und ich habe versucht, ein bisschen den Bogen halt auch zu dem zu spannen, wie es bei mir vielleicht losgegangen ist.
Oh, sehr gut. Also
das, wir sind im Kamptal in Langenlois. Das Weingut Wesseli hat diesen Riesling aus dem Jahr 2020 beigesteuert.
Ah ja, die 6 Jahre haben wir. Sehr gut.
Das sind 6 Jahre, genau. Riesling Seeberg, erste Lage. Und das ist tatsächlich der aktuelle Jahrgang, den sie jetzt vertreiben, verkaufen.
Aber und verständlich, weil er jetzt extrem gut dasteht.
Ja. Ja, also das war immer schon die Philosophie des Weinguts und vom Davis, wie er gekommen ist, dass er das eben sehr lang liegen lässt, eben auf der Hefe im Keller und spät füllt und spät auf den Markt bringt. Mhm. Ja. Und das tut den Wein unfassbar gut und der Thomas, der jetzt da den Kellermeister macht, hat sehr viel dazu beigetragen, dass das jetzt so dasteht. Das ist fantastisch und das waren meine Anfänge im Wein eigentlich, ja.
Sehr schön. Ich finde es gut, dass du gleich mal was Persönliches mitgebracht hast da dazu. Ich hätte mir natürlich denken können, hätte ich ganz kurz über die ÖTW hinausgedacht bei dir. Aber ja, sehr, sehr cool.
Ja. Sehr schön, ja.
Genau. Also war mein Einstieg in den Wein und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht als Anfang gar nicht so schlecht.
Super, ja.
Guter Einstieg in den Podcast genauso. Absolut.
Mega. Schön. Seeberg halt auch einfach geile Lage immer wieder.
So ist es.
Ein bisschen verkannt, ja. Also es ist natürlich, weil der große Heiligenstein daneben, ja.
Ja.
Mit fantastischem Terroir, aber Klimaschiefer, kühl, weil doch sehr nördlich im Kamptal. Also fantastische Weine von da oben gehabt, ja.
Ja, vor allem Maschinen in der Reife, ne? Also man kriegt ja immer wieder Late Releases vom Seeberg auch zu kaufen und das macht eigentlich immer Spaß.
Richtig.
Cool, freut mich. Das sei ich auch gefreut.
Sehr gut. Starten wir rein in das Ganze.
Yes. Und zwar hätten wir gesagt, jetzt bevor wir in deine Geschichte reinstarten, starten wir vielleicht so ein bisschen in die Geschichte der österreichischen Traditionsweingüter, die ÖTW-Geschichte so rein, weil wir jetzt doch sicherlich einige Zuhörer, ZuhörerInnen haben, die sagen, ja, ÖTW habe ich vielleicht schon mal gehört, aber was das jetzt genau abbildet, wie das entstanden ist, das hat man wahrscheinlich nicht so am Schirm. Wie geht denn das los?
Und sehr verständlicherweise, ja, also das ist okay. Na, die Anfänge waren 1991, das ist tatsächlich das Gründungsjahr vom Verein, wo sich eben eine Gruppe von 12 Winzerinnen und Winzern zusammengefunden hat, aus Kamptal und Kremstal. Und die mit dieser Idee in einem Umfeld, das ja, da muss man vielleicht sogar ein bisschen ausholen, warum es dazu gekommen ist,
ja,
aber die haben einfach diese Idee gehabt, dass sie der Herkunft sehr viel stärker, dass sie die Herkunft sehr viel stärker in den Vordergrund rücken wollen. Und das Umfeld der Anfang der 90er war ja schon eines, in dem Österreich sehr stark dem germanischen System einfach gefolgt ist. Mhm. Ja, das bedeutet, dass man also sehr stark sich über Rebsorten definiert hat auf den Etiketten und bei der Benennung von Weinen und auch über die sogenannte Zuckerpyramide, also je höher die Zuckergraduation, desto besser die Qualität des Weines quasi. Ja, das war so das Credo. Und der Redelsführer war da tatsächlich Willi Bründelmeier vom Weingut Bründelmeier, der da diese Gruppe zusammengetrommelt hat, sicher auch beflügelt durch seine Frau, die aus Frankreich kommt, ja, und die da neue Ideen mit eingebracht haben und sich dem romanischen System zugewandt haben. Ja. Also das heißt einer herkunftsbezogenen Bezeichnung und Auszeichnung der Weine. Und so hat sich die Gruppe von vornherein damit beschäftigt, wie könnte es sein, wenn wir uns dahin entwickeln, dass wir den Herkünften, und zwar sehr spezifischen, genauen Herkünften, in dem Fall einzelnen Rieden, den Vorrang geben in der Kommunikation. Und wie können wir das umsetzen? Mhm. Ja. Und das waren die Anfänge. Und ich habe ja selber die Geschichte nachlesen müssen, weil da war ich nicht dabei quasi. Aber die Gruppe war dann sehr viel gemeinsam unterwegs, hat sehr viel verkostet, hat sich einfach gemeinsam weitergebildet und hat versucht, einen Weg aufzuzeigen, wie man zu so einer Kommunikation kommen kann. Mhm. Und dann war so die Geschichtsschreibung quasi sehr schnell klar, dass das eigentlich darüber gehen müsste, dass man herausfindet, und was sind denn jetzt diese besten Lagen und wie klassifiziert man das Ganze? Und das hat dann einen sehr langen und intensiven Prozess losgetreten, über den man, da gibt es wahrscheinlich ein paar Fragen dazu.
Das ist absolut richtig.
Auf jeden Fall.
Wer war denn dann nur dabei, außer Willi Bründelmeier ganz zum Start?
Ja, das ist eine gute Frage. Da waren ein paar Weingüter dabei, die auch gar nicht mehr existieren, ehrlicherweise. Mhm. Es war Gründungsmitglied von jetzt namentlich Viticultur Moser, aber auch Mantlerhof, die Ehen, ich glaube, es war auch Salomon. Mhm. Also da jetzt bitte nicht ganz festnageln.
Ja, ja.
Aber das war schon so eine große Gruppe, von denen auch viele jetzt quasi noch dabei sind.
Ja.
Aber es gab eben auch ein paar, die damals noch relevante, wichtige Weingüter waren, die es einfach nicht mehr gibt mittlerweile.
Und voll spannend, dass man das halt von Anfang an mit diesem österreichischen Traditionsweingüter wordet quasi und nicht auf diesen Kamptaler, Kremstaler Rahmen quasi geht, wo die Weingüter alle zusammengekommen sind.
Ja, also das war sicher auch schon der Weitsicht vom Willi und Konsorten geschuldet, dass sie gesagt haben, eigentlich ist das was Größeres.
Ja. Das ist ja irre.
Das muss man sich vorstellen, Anfang der 90er Jahre so zu denken, ist beeindruckend und zeigt einfach auch, wie anders man sich selbst wahrgenommen hat in diesem ganzen Konstrukt.
Ja. Weil ich meine, du bist kurz nach Weinskandal und du bist in einer Zeit, wo du ja trotzdem sehr, sehr wenig mitkriegst, was weiter weg passiert.
Ja, das war noch nicht vernetzt, die Internetwelt.
Richtig, ja. Also das muss man, glaube ich, immer dazu sagen, weil das muss man sich erst einmal vorstellen, dass du da 90, 91 bist und du hast nicht die Möglichkeit, dass du sagst, ja passt, jetzt schreiben wir sie halt irgendwie schnell mal zusammen oder kriegst du auf Instagram mit, wie es gerade in die anderen Regionen zugeht oder sonst was.
Die WhatsApp-Gruppe mit deinen Burgund-Freunden und so.
Genau, die ist erst kurz danach gestartet.
Wie hat sich das Ganze dann weiterentwickelt, raus aus nur diesem Donauraum im Prinzip, weil das ist ja wirklich der Ursprung davon. Mhm. Und wann ist das passiert?
Genau, also zu Beginn kam der Kremstal eben. Und mit der Zeit sind dann das Dreisental und Wagram mit ersten Winzern und Winzerinnen dazugekommen. Das war aber schon der Anfang der 2000er dann.
Okay.
Also es hat gedauert. Mhm. Und es war ja dann auch so, dass sie wirklich diesen Klassifikationsprozess gestartet haben, wo sie überhaupt einmal eruiert haben, wie kann man denn klassifizieren.
Cool. Ja,
also ich denke, wir werden vielleicht über Klassifikation noch separat sprechen, aber diese große Erweiterung in Richtung, jetzt ist es vielleicht wirklich Teile von Österreich, das war dann erst 2018. Mhm. Da sind Wien und Carnuntum dazugekommen und dann hat kurz darauf Thermenregion und jetzt eben vor kurzem noch das Weinviertel.
Ja.
Also das sind quasi rezente Entwicklungen, Wagram und Traisental war deutlich früher. Mhm. Bis 2018 war der Verein also in Mitgliedern deutlich geringer. Da sprechen wir eben von diesen knapp 40 Mitgliedern.
Ja.
Mittlerweile sind es ja über 90.
Über 90, ja.
Und wie haben Sie dieses Nachdenken über das Thema Klassifikationen im österreichischen Kontext dann gestartet, diese Gruppe?
Ja, also ich war nicht dabei. Ich berufe mich auf Geschichtsschreibung.
Genau, Erzählungen.
Zum Glück wurde das alles gut aufbereitet. Es gibt sogar ein Jubiläumsbuch zum 30-jährigen
Sehr
Jubiläum.
Gut.
Ja. Aber die, sie mussten ja quasi zuerst mal eruieren, welche Arten der Klassifikation gibt es denn überhaupt?
Ja.
Ihr kennt es aus der Weinwelt. Also es gibt in Bordeaux natürlich eine Möglichkeit, die orientiert sich am Haus, also am Chateau. Es gibt sehr wohl das Burgund, das eben mit den Weingärten nach vorne geht. Es gibt auch die Champagne, die sich an Orten orientiert. Yeah. Innerhalb dessen war dann, glaube ich, für Österreich sehr schnell klar, es kann sich nur um die Weingärten handeln. Also da war der Konsens schnell gefunden. Aber auch innerhalb dessen ist es dann noch schwierig oder quasi muss man entscheiden, welchen Aspekt von einem Weingarten man versucht zu klassifizieren.
Mhm.
Und das große Wort, das jetzt da dazukommt, ist das Thema Relevanz.
Mhm.
Das heißt, es wurden sogenannte Relevanzkriterien erarbeitet. Und diese Kriterien berücksichtigen jetzt gar nicht so sehr vielleicht, wie teuer ein Wein ist oder wie teuer die Weine daraus sind, die da gemacht werden, und orientiert sich nicht so sehr an den einzelnen Weinen, sondern es gibt schon ökonomische Faktoren, die mit einbezogen werden, aber es geht eigentlich auch um das, okay, was ist historisch belegbar? Seit wann gibt es eine Aufzeichnung zu diesem Weingarten? Wie lange wird das überhaupt schon mit diesem Namen auf den Markt gebracht? Ja? Wie viel wird davon in Umlauf gebracht? Und welche Preise werden dafür erzielt? Das ist schon korrekt. Es gibt sehr wohl auch eine geologische Komponente, eine klimatische Komponente, was übrigens auch dazu beiträgt, dass es sehr wohl klimafit ist, wenn man so will, weil das ist durchaus einer der Kritikpunkte, ist denn so eine Klassifikation zukunftsfähig?
Genau.
Ja. Aber das ist sie, also es gibt einen Re-Evaluierungsprozess und da können diese Faktoren einfließen. Im Konstrukt quasi ergibt sich ein sogenannter Relevanzfaktor.
Mhm.
Und diesen Relevanzfaktor muss man aber auch aufs Gebiet betrachten, weil es wäre nicht korrekt, es quasi, jetzt blöd gesagt, mit dem Weinviertel oder auch mit Wien zu vergleichen, die Kamptaler Rieden dastehen. Ja? Also es muss schon für das Gebiet eine Relevanz geben und welche Rieden innerhalb dieses Gebietes welchen Relevanzfaktor erreichen. Da gibt es ein umfangreiches Excel-Sheet, das da quasi erarbeitet wird und befüllt wurde. Und es gibt zwei zusätzliche wesentliche Komponenten, die jetzt, wenn man mal diese ganze Basisarbeit gemacht hat mit, wie lange gibt es das, was ist historisch da und so weiter, das sind eine interne und eine externe Bewertung der Weine. Die interne Bewertung ist eine Blindverkostung, die tatsächlich die Winzer jedes Jahr machen, Winzerinnen, die wir jedes Jahr mit allen Weinen machen, wo die Weine blind bewertet werden, die in dieses Klassifikationsdokument einfließen. Und die externe Bewertung ist das, was wir im Rahmen des Single Vineyards zusammen mit den Graf Wenig machen. Das ist auch eine andere Geschichte, aber sehr wesentlich für uns ursprünglich aus dem Klassifikationsprozess heraus, mittlerweile ein starkes Tool für uns in der Kommunikation.
Über den Summit müssen wir nachher
sowieso noch separat reden.
Ja. Separat
ich schreibe schon Listen, was wir Neues machen.
Ja.
Gar kein Problem, Liste liegt hier. Alle Punkte sind hier vorhanden. Was ich mir natürlich immer schwer vorstelle, ist, wenn man so eine kleine Gruppe ist, an Winzerinnen und Winzern in sich geschlossen ist, dass man dann nicht all diese Kriterien so ausrichtet, dass man möglichst gut selbst aussteigt quasi. Wie hat das damals funktioniert? Warst du da irgendwelche Geschichten dazu, wie das irgendwie objektiv gehalten wurde?
Ja, also ich war auch da nicht dabei.
Ja.
Ja, das heißt, ich kann mir nur vorstellen, dass, also es war immer das Ansinnen von diesem Klassifikationsprozess und da war ja Michael Moosbrugger, der jetzt seit bald 20 Jahren Obmann des Vereins ist, wirklich der treibende Faktor, dass das eben objektiv bleibt. Ja. Und man sieht jetzt quasi auch in dem Versuch, das in das nationale Klassifikation zu überführen, wie schwierig das natürlich ist. Ja. Ja. Weil da gibt es einfach gewisse Vorstellungen und Bedürfnisse und vielleicht auch Wünsche. Und das Gute ist, das System, also jeder Weingarten quasi muss sich ja gegen einen anderen behaupten. Mhm. Also so wie es auch jetzt angelegt ist für die nationale Klassifikation, können quasi Anträge eingebracht werden, dass man eine Riede als klassifikationswürdig erachtet. Mhm. Dann müssen all diese Informationen gesammelt werden und dann müssen diese Informationen innerhalb des Systems bestehen. Mhm. Wenn der Relevanzfaktor hoch genug ist, um da zu bestehen, dann wird die Riede quasi, kann sie klassifiziert werden. Ja. Also es war zum Glück so weit objektiv herunterrechenbar, dass dem ein Riegel vorgeschoben war.
Ja.
Aber ja, es basiert darauf, dass überhaupt jemand sagt, hey, ja, der Weingarten bitte,
genau, der ist geiler als der andere.
Den hätte ich gerne angeschaut.
Genau.
Yes, ja. So ist es. Ja. Bevor wir jetzt vielleicht weitergehen Richtung, wie geht es mit dem Klassifizierungsprozess aktuell weiter und so, würde ich ganz gerne mal von dir hören, wie schaut denn so eine Klassifizierung überhaupt aus?
Was
wie heißt
gibt's?
Es? Genau. Was steht am Schluss auf dem Etikett? Was gibt es überhaupt? Erzähl mir von der Pyramide.
Ja, also wir haben die Klassifikation von Anfang an eingebettet in die Herkunftspyramide, die man, ich sage jetzt mal, weitläufig kennt aus einem Gebietswein, einem Ortswein und einem Riedenwein. Ja. Und dass dann innerhalb der Riede eben noch unterschieden wird zwischen einer klassifizierten ersten Lage und zukünftig vielleicht sogar einer großen Lage. Das ist jetzt im Moment noch nachrangig, dass die große Lage im Moment nicht forciert wird, weil jetzt muss quasi erst der gesetzliche Prozess auch wieder greifen. Aber die klassifizierte erste Lage ist also, sie muss in der Pyramide ganz oben stehen. Das bedeutet, im Anspruch und in der qualitativen Ausrichtung muss es natürlich zum Besten gehören. Ja. Und es kann immer nur aus diesen tatsächlich einzeln definierten und klar abgegrenzten Weingarten kommen. Dazu war der Riedenabgrenzungsprozess in Österreich auch sehr, sehr wesentlich, ja, der jetzt ja zum Glück auch wirklich für alle wunderbar auf riedenkarten.at einsehbar ist und du siehst exakt Grenzen und du weißt einfach, da hört der Weingarten auf, da fängt er an, das ist fantastisch. Ja. War aber auch eben notwendig, um überhaupt sagen zu können, da, also es tut mir leid, dein Weingarten ist einfach nicht mehr dabei, es ist einfach die andere Riede. Ja. Ja. Da wurde viel Vorarbeit geleistet und jetzt ist es so, dass die klassifizierten Weine daraus, oder wir für uns sagen, wenn eine Riede eine klassifizierte erste Lage ist, dann dürfen quasi Weine daraus nur mehr so auf den Markt gebracht werden. Mhm. Also es ist quasi nicht möglich, einen Ried Seeberg ohne erste Lage herauszubringen. Okay. Mhm. Ja. Und das ist natürlich für viele jetzt schwer akzeptierbar, wenn sie sagen, aber ich habe immer die Ried drauf gehabt und das war immer ein wichtiger Weingarten für mich. Aber man muss sich dazu committen, dass wenn eine Riede einfach klassifiziert erste Lage ist, dass dann dort nur das daraus kommen darf. Mhm. Ja. Und wenn jemand einen einfacheren Wein daraus produziert, dann muss er ihn eigentlich als Ortswein oder als Gebietswein verkaufen. Mhm. Sei es, weil es jüngere Reben sind noch oder weil er mit der Qualität nicht zufrieden ist etc. Aber es darf nicht Ried Seeberg ohne erste Lage draufstehen. Das ist nicht erlaubt.
Und was habe ich dann für Anforderungen quasi, die jetzt das so eine erste Lage, deinen ersten Lagenwein dann bedingen quasi? Also weil du gesagt hast, die kann nicht einen einfacheren Wein draus machen, was bedeutet das in der Praxis?
Genau, sehr gute Frage, danke. Bevor ich was vergisst, du machst mich darauf aufmerksam.
Ja, so okay. Dafür sind wir da.
Nur weil der Weingarten zuerst klassifiziert ist, heißt es ja noch nicht, dass der Wein daraus so ist. Das heißt, wir haben für unsere Mitglieder definiert, grundsätzlich seit 2023 muss einmal alles entweder nachhaltig, bio oder biodynamisch bewirtschaftet sein. Der Release ist geregelt. Mhm. Ja, das heißt, es darf erst im September des Folgejahres released werden. Mhm. Deswegen gibt es eben auch eine Premiere der ersten Lagen in Grafeneck, die wir feiern, wo wir das erstmalig überhaupt zeigen. Es müssen trockene Weine sein. Mhm. Ja, also bei uns ist es reglementiert auf trockene Weine. das kann man jetzt diskutieren, ob das theoretisch auch einmal Prädikate betreffen könnte, aber bei uns sind es jetzt im Moment die trockenen Weine. Also man kann sich bei erster Lage immer sicher sein, trocken, die Bewirtschaftung ist geklärt, der Release-Date. Und mit dem Release ist ja genau das, was wir da jetzt zu Beginn im Glas hatten, schon ein bisschen schwingt damit, du hast auf jeden Fall eine Lagerfähigkeit, du hast eine Langlebigkeit und du hast sicher eine Tiefe in einem Wein, die jetzt halt in einem Wein, der kürzere Zeit im Keller und auf der Flasche bekommen hat, wahrscheinlich nicht gegeben
ist. Yes, klar, klar. Ja. Und das heißt aber, nur fürs Verständnis noch, dass ich jetzt theoretisch, auch wenn ich kein ÖTW-Mitglied bin, aber einen Weingarten habe in einer ersten Lage und da einen guten Wein mache, kann ich den dann als erste Lage zeigen oder nicht?
Genau, und das ist jetzt die Limitierung, zu der wir kommen und warum sie auch zum nationalen Klassifikationsprozess kommen soll. Wir sind ein privater Verein. Mhm. Das heißt, das ist unser privates Regelwerk und dieses Regelwerk gilt für unsere Mitglieder. Wenn jetzt jemand, ein anderes Weingut, das nicht Mitglied bei uns ist, einen Ried Seeberg auf den Markt bringen möchte, dann kann er das. Aber er darf nicht unsere Vereinsinsignien verwenden, also nicht 1 ÖTW, das ist eine geschützte Marke. Er darf natürlich nach wie vor einen Ried Seeberg auf den Markt bringen. Ja. Ja. Und das, was jetzt dann mit einer gesetzlichen Klassifikation kommt, wäre eben genau das. Alle, die einen Wein aus dieser Riede nach dem Regelwerk produzieren, sind in der Lage oder wären in der Lage, erste Lage auf das Etikett zu schreiben.
Was natürlich super ist für alle Beteiligten im Schluss.
Genau, also deswegen gilt es als eine der demokratischsten Varianten, wie man eigentlich Wein vermarkten kann, weil alle, die dort was produzieren und sich ans Regelwerk halten, könnten davon profitieren. Die Kritiker würden jetzt natürlich gleich sagen, naja, wie ist denn da die Qualität gewährleistet? Mhm. Und das ist sicher unser Vorteil, dass wir im Moment halt auch ein gewisses Qualitätsversprechen abliefern. Also sprich, die Weine sind nicht nur aus den besten Rieden. Unsere Weingüter sind sicher auch einige der besten Produzentinnen und liefern einfach sehr, sehr gut. Ja. Aber man muss das eigentlich so sehen, dass es der Markt regelt es von selbst. Mhm. Also wenn ein Wein als erste Lage betitelt wird und nicht liefert, dann wird er auch nicht bestehen. Mhm. Ja. Also das muss man, glaube ich, pragmatisch sehen.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist ja eh logisch, weil sobald da erste Lage draufsteht, will ich als Winzerin, Winzer auch einen anderen Preis als wie für meinen Einstiegswein haben dafür, logischerweise. Und dann sagt der Konsument oder die Konsumentin relativ bald, naja, warum zahle ich die Kohle dafür, wenn da die Qualität nicht stimmt. Also ich glaube auch, das geht sehr schnell.
Genau, also das kann man, glaube ich, recht entspannt sehen. Das wird sich von selbst regeln, sowas.
Wann war denn der allererste Jahrgang mit 1 ÖTW auf einem Etikett?
2011, glaube ich.
2011, das heißt ab 2010 war quasi dieser erste Findungsprozess, der erste Klassifizierungsprozess einmal abgeschlossen. Das sind quasi 20 Jahre.
Ja, also genau, weil sie haben quasi bis Anfang der 2000er gebraucht, um überhaupt quasi das zu initiieren. Und dann spricht man von einem 10-jährigen Klassifikationsprozess.
Ja.
Und dann war eben Grafenegg 2011 das erste Mal mit 20 Journalistinnen und Journalisten ganz klein, aber die haben dann quasi das erste Mal das verkostet und bewertet.
Also es war schon immer Grafenegg von Anfang an?
Es war immer Grafenegg.
Schön, ich meine, ist ein sehr guter Ort.
Ist eine sehr schöne Location.
Das passt schon.
Genau, ja, genau.
Und liegt halt auch gut für die ganzen Regionen rund um Atom natürlich, gerade zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt von 2010, 2011 reden, weil du hast ja vorher gesagt, 2018 gibt es dann nochmal die nächsten Erweiterungen.
Und wir haben jetzt mit 2023 quasi diesen ersten sehr großen Schritt Richtung gesetzlicher Klassifizierung gemacht.
Genau, ja.
Erzähl mal ein bisschen davon, von diesem Prozess. Ich weiß, da bist du auch noch involviert gewesen direkt, aber das ist schon sehr nahe an unserer Gegenwart.
Das stimmt, ja. Also es war dann eben mit zunehmender Popularität des Systems wurde natürlich auch die Weinwirtschaft darauf aufmerksam.
Mhm.
Und es war dann einfach die Situation, dass man dafür sorgen musste, dass das jetzt nicht in eine negative Richtung rutscht, sondern dass das eigentlich ein gemeinsames wieder wird. Und Moosbrugger Michael hat es dann geschafft, in vielen Jahren der Gespräche, die dann vor allem im Nationalen Komitee eben mal geführt wurden, im Nationalen Weinkomitee, dass man sich damit auseinandersetzt, wie es denn sein könnte, dass so eine Klassifikation, wie sie eben die österreichischen Traditionsweingüter erarbeitet hat, in eine gesetzliche Klassifikation münden könnte. Und dann hat das NATCOM, also das Nationale Komitee, tatsächlich auch viele, viele Jahre lang die verschiedensten Systeme noch selbst evaluiert und untersucht und quasi geschaut, was gibt es denn da draußen in der Welt und wie könnte sowas funktionieren. Und man ist dann aber zu dem Schluss gekommen, dass das, was jetzt die ÖTW da erarbeitet haben, gar nicht so schlecht ist. Also dass die sich da sehr wohl was dabei gedacht haben und dass es ein System ist, das vielleicht nicht eins zu eins, aber doch in großen Zügen so übernommen werden könnte.
Mhm. Gutes Zugeständnis einmal ganz grundsätzlich.
Ja. Genau, ja. Und dann natürlich auch wirklich dieser große Schritt, dass man gesagt hat, ja, das ist es jetzt. Und der Minister hat es dann tatsächlich 23 unterschreiben können, dass das der Weg ist, wie in Österreich gesetzlich Lagen klassifiziert werden sollen. Mhm. Und das haben wir ja natürlich entsprechend gefeiert, weil es war ja eigentlich das erklärte Ziel der österreichischen Traditionsweingüter, dass es ein allgemein zugänglicher und gesetzlich verankerter Zugang wird. Und jetzt ist noch das Thema, wie dann die Umsetzung tatsächlich auch funktioniert, weil, wie vorher schon angesprochen, es gibt viel Bedürfnisse diesbezüglich. Und bis jetzt haben wir, also jetzt sind wir ja schon 2026, wir haben noch keine gesetzliche Klassifikation einer Region, also noch keine. Ich kann vielleicht noch kurz den Prozess erläutern, wie es laufen sollte.
Gerne.
Ja. Und zwar ist es so, jede Region hat ja ein sogenanntes regionales Weinkomitee. Auch das als Seiteninformation ist gerade im Umbruch, wird gerade umgebaut zu sogenannten Erzeugervereinigungen, weil das EU-konform und demokratisch gewählt ist. Mhm. Aber diese Komitees setzen sich aus Winzern und Winzerinnen zusammen und die hätten jetzt die Aufgabe, grundsätzlich eben diese potenziellen ersten Lagen einmal überhaupt zu sammeln und dem Ministerium zu melden. Das Ministerium weiß dann, okay, diese Region beschäftigt sich mit der Klassifikation und sagt, okay, gut, passt, danke für die erste Information. Ja. Bitte, hier ist das Klassifikationsdokument, das brauchen wir für jede Riede ausgefüllt, sammelt all diese Informationen und dann wandern diese Informationen ans Ministerium und werden dort zentral geprüft. Ja. Diese Prüfung sollte regionsweise passieren, aber sie muss trotzdem immer den bundesweiten Connex machen, sage ich jetzt mal. Also es sollte ja schon eine Vergleichbarkeit geben oder eine Interdependenz, die quasi berücksichtigt wird.
Ja. Ja.
Jetzt, ich bin nicht einmal im Bilde, wie viele Gebiete tatsächlich abgegeben haben.
Mhm.
Ich glaube, es sind wenige.
Mhm.
Und das führt dazu, dass wir im Moment nur wissen, es arbeiten Gebiete daran, aber wir wissen nicht, wie weit diese Prozesse sind.
Mhm. Ja.
Weil der Vorteil, den wir als Organisation hatten, ist, oder als Verein, wir haben unsere Mitglieder diese Informationen abgerungen und haben gesagt, das liefert ihr jetzt,
das jetzt,
brauchen wir jetzt
ja.
und ihr gebt es jetzt her.
Ja.
Da ist es jetzt eher so, naja, bitte gebt uns das, weil sonst können wir nicht weitermachen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und da, glaube ich, hapert es jetzt gerade ein bisschen, dass halt die Winzerinnen nicht gewillt sind, in jeglicher Form all diese Informationen zu sammeln, herzugeben.
Es ist ein Hocken.
Es ist wirklich Arbeit und da hapert es gerade ein bisschen.
Alles klar. Gut, sobald man halt von einer großen Masse an Menschen was braucht und nicht jeder vielleicht da sofort sieht, wie das für einen hilfreich sein kann, stehst halt da und laufst den Menschen nach und wahrscheinlich wird den Menschen auch gar nicht nachgelaufen. Ne?
Ja, kannst wahrscheinlich in der Form gar nicht so leicht, weil
mit
als
welchen
Verein
Ressourcen?
Kann ich das machen, dass ich sage, na gut, ich renne meinen Mitgliedern ein bisschen nach und mache denen halt Druck.
Wobei, wenn ich da schon Mitglied bin, dann will ich ja das liefern.
Genau, also deswegen meine ich, da kann ich leicht Druck machen, weil dann ist es ja nur ein Erinnern mehr oder weniger.
Ja.
Also hey, komm, wir brauchen das jetzt dann wirklich und
so
alle anderen haben es auch schon abgegeben, tu mal. Aber wenn du da auf großer Ebene sagst, wir hätten gern, wenn es wollt, kennt ihr es doch bitte.
Genau.
Ja.
Also im besten Fall verstehen natürlich alle den Mehrwert, den es gäbe, Aber da gibt es so viele verschiedene Beweggründe, warum man das vielleicht nicht will. Und man darf nicht vergessen, es gibt in Österreich schon eine gesunde, ausgeprägte Heurigenkultur.
Stimmt, ja.
Und wenn man sich in die Lage von einem Heurigenbetrieb versetzt, der sagt halt zum Beispiel, naja, jetzt habe ich da, weiß ich nicht, 30 Jahre lang die Rede draufgeschrieben. Ja, ich verkaufe das im Heurigen, das funktioniert. Ja. Mhm. Und jetzt sagt sie mir, ich darf das nicht im Jänner oder Februar auf den Markt bringen, nur weil das aus der Rede ist. Das geht nicht zusammen, ja. Ich kriege das nicht unter. Ja. Mhm. Natürlich müsste die Lösung für ihn sein, dass er einen Ortswein draus macht, was eigentlich viel besser in der Kategorie zu diesem Wein passt.
Ja.
Aber es ist halt nicht das, was er seit 30 Jahren auf den Markt gebracht hat und sinnvollerweise vermarktet hat.
Ja.
Und das ist sicher die Denke, die da erst greifen muss, dass man versteht, weswegen ich mich auch unfassbar gerne für Ortswein ins Zeug haue, weil ich finde, es ist eine fantastische Kategorie, die vollkommen unterschätzt ist.
Mhm.
Aber sie ist eben auch bei den Winzern noch gar nicht so populär. Ja, das ist noch nicht angekommen.
Dabei finde ich immer, wenn du ein Winzer, Winzerin ein Portfolio verkostest und die Ortsweine pfeifen, dann weißt du, dass das alles pfeifen wird.
So ist es. Mhm.
Wenn der Ortswein nicht pfeift, dann ist immer so, okay, schwierig. Ja. Und wenn dann die Lagenweine halt einer, zwei halbwegs pfeifen, dann bin ich immer ein bisschen skeptisch und denke mir so, ja, okay, gut, vielleicht war das einfach halt in dem Jahr, wo es ganz gut funktioniert. Wenn du deinen Brot- und Butterwein nicht komplett zum Pfeifen bringst, hast du eigentlich ein Problem. Also ich finde auch, das ist eigentlich musst du da ansetzen und sagen, hey, Ortswein muss sofort einmal pfeifen und umgekehrt natürlich. Ich verstehe auch den heurigen Wirt oder die heurigen Wirtin, die sagt, ich muss jetzt was ändern. Ich habe natürlich Angst vor der Veränderung, dass die Leute dann sagen, aber ich habe doch immer den Rizon so bei dir getrunken und der war so gut.
Ja.
In Wirklichkeit glaube ich halt, dass für die Leute das vielleicht kurz eine Umstellungsphase ist, aber die wollen den Wein trinken.
Genau, ja.
Denen ist wurscht, was dafür. Also die Zielgruppe, die beim Heurigen eine Flaschen Wein trinken will, die beschäftigt sich ja jetzt nicht damit, dass das jetzt eine D-Lage oder D-Lage und verkostet das dagegen und will jetzt wissen, wo, weiß ich nicht, was Schieferboden und was Kalk ist. Die will einfach Spaß haben mit einer guten Flasche Wein.
Und im besten Fall ist ja der Ortswein tatsächlich the best value for money eigentlich.
So ist es.
Ja, du kriegst unfassbar viel geliefert. Und ich habe es dann auch mal versucht, in Klosterneuburg, wo ich ab und zu unterrichte oder halt sprechen darf, habe ich gesagt, Schatz, in der Gestaltung eurer Preisliste ist es doch so viel sinnvoller, wenn es einen Gebietswein gibt und einen Ortswein, der nicht nach einer Riede benannt ist, weil wie erklärst du ihm nachher den Preisunterschied zu der anderen Riede, die halt mehr kostet? Es ist doch viel schwieriger zu erklären, was jetzt der Unterschied zwischen den Rieden ist und warum jetzt der nur 12 kostet und der andere 20.
Ja,
wie wenn du sagst, hey, das ist einfach aus mehr Weingärten, da im Ort, das ist mein Ortswein, das kostet 12 Euro, das ist nur aus der Riede, das kostet 20 Euro, das ist wirklich besonders.
Ja,
ich finde, im Storytelling macht es einfach viel mehr Sinn für mich. Mhm.
Ja, also aus betriebswirtschaftlichen Sicht ist das viel gescheiter. Mhm.
Du hast aber natürlich ganz viel historisch gewachsene Strukturen, die man wahrscheinlich auch, wenn man die ganze Zeit drinnen steckt, schwerer abschütteln kann, beziehungsweise einfach einmal nicht überdenken will, weil das ist auch Arbeit.
Ja, und das ist halt Unsicherheit. Ja.
Ganz viel. Muss dann trotzdem wieder erklären, zu Beginn. Ja. Aber ja, langfristig sinnvoll natürlich. Macht absolut Sinn.
Aber das sind genauso Prozesse, wo wir eigentlich Weingüter gut mitnehmen können.
Ja.
Und wo wir einfach auch diese Arbeit leisten, dass wir gemeinsam arbeiten, wie es eben sinnvoll kommuniziert werden kann. Und wie es nicht nur für den Winzer Sinn macht, sondern auch für den Konsumenten, hoffe ich.
Ja, vollkommen.
Wenn du dann diese gesetzliche Klassifizierung hast, was ist dann der Sinn und Zweck von der ÖTW weiterführend? Wenn das dann, also wenn alles klassifiziert ist quasi.
Ja, genau. Also dieser Klassifikationsprozess, das war eben schon wirklich der treibende Faktor über die letzten Jahre.
Voll.
Und ist sicher das, wofür wir nach wie vor natürlich stehen. Also wir hören deswegen nicht auf, die Klassifikation oder eine gesetzlich klassifizierte Lage zu kommunizieren. Dazu würden wir trotzdem stehen.
Mhm.
Wir würden auch dazu stehen, wenn es in einem Gebiet wirklich diese gesetzliche gibt, dann fahren wir kein Parallelsystem, sondern das ist dann das Gesetz und so wird es auch kommuniziert.
Okay.
Aber das stimmt schon, wir haben uns natürlich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was das für uns heißt und sind dabei eigentlich nur wieder auf die ursprünglichen Werte auch gekommen, die uns auch getrieben haben und das war immer ein bisschen ein Vordenkertum, ein Fortschritt, mhm. ein gemeinsames für die Branche Vorangehen, wo wir uns sehen und mhm. wo wir viel Energie reinstecken möchten. Und das tun wir sowieso schon. Und es ist jetzt nichts Aufgesetztes, sondern es ist vielleicht einfach dann stärker noch. Mhm. Aber ich denke da an das Thema eben Ortswein zum Beispiel. Ja. Da gilt es nämlich noch viel zu arbeiten daran, mhm. auch in der Definition, auch in den Geschmacksprofilen. Wie sollte das eigentlich verstanden werden, ja, dass das jetzt nicht 14 Volumensbomber sind. Ja. Mhm. Entschuldigung, Themenverfehlung für Ortswein, ja, mhm. das ist es nicht. Oder auch das Thema Sekt. Ja. Ich meine, Sekt war bei den Traditionsangütern mit Bründelmeier, Mallard mhm. immer schon ganz, ganz früh mit dabei. Aber ist ja eine absolut spannende Kategorie, die wir, glaube ich, gut besetzen können und die wir auf jeden Fall auch mitnehmen werden in Zukunft. Ja.
Sehr gut. Herr Schaumwein, sowieso immer ein sehr, sehr gutes Thema, so ganz grundsätzlich.
Oh ja.
Ich hätte ja da zufällig was vorbereitet.
Exzellent. Wir können das sehr machen, gerne ja, genau, dazu so. Übergehen.
Ihr seht es jetzt schon, was es ist. Gell?
Schaumwein ist im Glas angekommen. Genau, und es ist quasi ein Heimspiel für dich, Michi.
Das ist auf jeden Fall ein Heimspiel für mich, das stimmt.
Ja, dann lasse ich das eh gleich die machen, das ist doch super.
Bitte.
Weingut Taubenschuss, sehr schön. Blanc de Blanc, extra brüt, große Reserve. Das ist tatsächlich Bollstorff. Warum hast du das mitgebracht? Erzähl uns das.
Also zum einen Kategorie Schaumwein, weil es jetzt auch gerade passt. Das ist schon etwas, das uns jetzt schon und sicher auch in der Zukunft mehr beschäftigen wird, weil wir es einfach so stark verankert haben in unseren Betrieben. Das ist natürlich alles, also wir konzentrieren uns nur auf die traditionelle Methode und ja. alles, was halt wirklich mit einer langen Hefelagerung etc. etc. Aber ich wollte Bollstorff einfach auch quasi hier die Bühne geben, weil Langenlo ist quasi bekannt als Schaumwein-Hochburg, sage ich jetzt mal. Und ich finde, dass sich gerade mit der Marion und mit den Taubenschussbuben da oben auch eine Enklave gebildet hat, die sehr, sehr spannend ist und sehr interessant ist. Sie profitieren auch von durchaus kalkreichen Böden, natürlich kühles Klima. Die haben jetzt auch in eine eigene Degorgieranlage investiert, die sie sich teilen, was ich mitgekriegt habe. Die befruchten sich gegenseitig in der Art und Weise, wie sie das angehen. Und das, finde ich, ist so ein positives Beispiel auf vielerlei Ebene. Also erstens dieses gemeinsame Vorangehen, fantastische Produkte am richtigen Ort. Ja. Und es ist halt, ich meine, das ist Blanc de Blanc. Ja. Mhm. Das heißt, natürlich gibt es mehr im Weinviertel als ein Grüner Veltliner. Ich meine, das wissen wir eh alle. Ja. Ja. Aber ich glaube, man darf das Weinviertel einfach auch spezifischer denken und muss es eigentlich im Kopf auch stärker unterteilen, ja, damit man es versteht. Also das war zumindest mein Problem immer mit dem Weinviertel. Es war so groß, dass es nicht recht fassbar war.
Ja. Richtig, ja.
Aber wenn man sich's unterteilt, dann wird es verständlich und zugänglich. Und das war der Prozess, jetzt, weil auch Weinviertel neu zu uns dazukommen ist, mit dem ich mich auch stärker beschäftigt habe und mit den Mitgliedern und was da die speziellen Voraussetzungen und Begebenheiten sind. Und finde ich, also vielleicht reden wir in 10 Jahren schon darüber, dass im Bollstorff eben auch eine fantastische Schaumweinproduktion einfach vorherrscht und da eine kleine Enklave, die das gallische Dorf die Fahne hochhält und sagt, hey, wir kennen das auch. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Vertreter davon.
Das ist richtig schön, ja. Und das ist halt, das zeigt halt, dass da in diesem Schwung von der eh schon angesprochenen Marion Ebner-Ebenauer da halt viel nachkommt und dass da halt wirklich, natürlich, wenn wer mal sagt, was geht, dann trauen sich halt einige andere Weingüter dann auch einmal probieren, was eigentlich gehen kommt. Ja. Und dann kommen halt solche Sachen raus. Das ist halt richtig, richtig schön. Cool.
Absolut.
Super.
Wird tatsächlich auch noch nie im Glas gehabt.
Ich glaube, von Taubenschuss wahrscheinlich schon eins oder zwei Dinge, weil es ja trotzdem ein relativ großer Betrieb ist, den man durchaus kennen kann.
Mhm. Ja, voll.
Aber schauen wir noch nie.
Okay.
Cool.
Ja,
vielen Dank.
Nein,
also die
haben, richtig schön.
Es gibt noch ein Cuvée und ein Einstiegs, glaube ich, ist ein Rosé noch. Ein Einstiegsrosé, glaube ich.
Was ist da rebsortentechnisch drinnen?
Das ist Chardonnay Weißburgunder 60-40.
Ah, okay.
Sehr schön. du spürst halt hundertprozentig diesen Kalk. Das ist immer so das wirklich wichtigste Thema daran, was ja an sich sehr schön ist. Ne? Es transportiert schon sehr klar, was hier ist.
Voll. Diese Kalkigkeit ist einfach schön hinten aussehen einmal. Das macht richtig Spaß. Schön. Gefällt mir sehr gut. Ein schöner Gerbstoff da hinten. Also das macht richtig Spaß.
Super. Na schau.
Sehr positiv überrascht, weil ich das wirklich nicht am Schirm gehabt für Schaumwein.
Stimmt.
Und auch Stillwein schon länger nicht mehr im Glas gehabt. Sehr, sehr schön. Cool. Das hat jetzt quasi 37 Monate Hefelager.
Ja, ja, das ist große Reserve oder eigentlich darüber hinaus, wenn man so will.
Voll.
Ja, und wir nehmen das, dann haben wir beim Summit halt schon, wir haben letztes Jahr spezielle Schaumweinverkostung gemacht extra, wo wir auch internationale Vertreter, also es war blind, internationale Vertreter dazwischen, einfach um zu zeigen, hey, wir spielen da schon.
Wir spielen da mit, ja, voll.
Das ist auch ganz wichtig, meiner Meinung nach. Sobald du blind verkostest und ein Playing Field schaffst, wo internationale Vertreter dabei sind, wird das Ganze sehr spannend. Mhm. Weil dann siehst du plötzlich, hey, das ist nicht weit voneinander weg, im Gegenteil.
Ja.
Das kann da locker mithalten.
Braucht
schon immer schön zu sehen.
Braucht immer einen gewissen Mut, finde ich, dass du halt die dem auch aussetzt, weil blind ist halt das Ehrlichste, was du kriegen kannst.
Ja. Ja.
Und da siehst du auch in der Verkostung dann, wann du vielleicht doch noch ein Stück davon entfernt bist, wenn du dem stellst. Aber das muss man auch, finde ich, weil dann kriegst du auch einen Reality-Check. Ja? Und selbst wenn das heißt, ui, dann müssen wir vielleicht trotzdem noch 2-3 Schritte in der Qualität auf, damit wir da mitspielen können, dann gibt er das ja auch eine ganz wichtige Information. Mhm. Und wenn du dann siehst, hey, wir spielen da schon mit, umso besser.
Umso schöner.
Ja, wir haben das in Kooperation mit Sascha Speicher gemacht und er hat uns nicht verschont mit den internationalen Beispielen. Und
was
da wurde auch in die Lade gegriffen.
Was hat er mitgebracht? Was hat er mitgebracht? Das wir wissen.
Nein, es war schon, also es war nicht nur Champagner, es war auch Cava dabei und auch Prosecco, aber es war aus all diesen Regionen auf jeden Fall die Top-Vertreter, sodass man nicht sagt, vergleicht euch jetzt da nur mit dem Ding. Nein. Also, und wir hatten dann eine Gruppe von australischen Sommeliers da, die fanden das so fantastisch, dass sie die gleiche Verkostung jetzt in 3 australischen Städten nachbauen wollen.
Wirklich?
Die Schaumweine sind unterwegs. Ja. bin gespannt, das wird sicher cool.
Das ist cool. Das ist natürlich eine geile Idee. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen angeteasert, das Thema Niederösterreich ist dazugekommen, du warst da ein bisschen mehr involviert, vielleicht magst du uns das nochmal so ein bisschen erörtern, wie funktioniert das, wenn ich jetzt da als Region quasi neu bei euch dazugekomme, wie ist dieser Prozess?
Genau, wie war es beim Weinviertel zum Beispiel?
Ja, also ich war ja beim Weinviertel.
Stimmt,
zwar
Weinviertel,
nur mehr,
ich habe Niederösterreich gesagt.
Genau, ja. Also
aber
ist gut, wir können es noch einordnen. Also ich bin beim Weinviertel ehrlicherweise zwar auch nur zur Schlussphase dazugekommen, weil dem vorgelagert war auch ein mehrjähriger Prozess.
Ja,
also das heißt, die Herangehensweise war eigentlich immer so von Michael Moosbrugger, dass eine Region und eigentlich muss sich schon ein gewisses Kollektiv aus einer Region melden und sagen, hey, wir hätten eigentlich Interesse daran, an diesem Thema zu arbeiten. Ja? Also es ist nicht so, dass die ÖTW jetzt wohin gegangen ist und gesagt hat, ja, wir kommen jetzt und Ding, sondern es muss der Eigenantrieb da sein. Und das war in dem Fall mit der Gruppe rund um Stefan Zschäpe der Fall, die sich da zusammengefunden haben. Das war davor auch noch eine größere Gruppe und je mehr die dann halt daran gearbeitet haben, hat sich das kondensiert auf die 13, die es jetzt sind. Und die müssen dann eben vor allem diese Klassifikationsdokumente auch erarbeiten und sagen, okay, was ist es jetzt wirklich, ja, um was geht's? Und dann wird das eben auch verkostet natürlich und es wird angeschaut. Dann wird das einmal bei den internen Verkostungen mit einbaut als Piraten und so weiter, oder? Dass das halt einfach einmal mitschwingt, das Ganze. Und wenn man sagen kann, ja passt, man ist jetzt zu dem Punkt gekommen, dass man sagt, es passen die Winzer mit den Lagen und mit den Weinen und das ist jetzt ein Konstrukt, das man sich vorstellen kann, dann kommt es zu einer Vereinsgründung. Ja. Mhm. Und in dem Fall ist es der Regionalverein ÖTW Weinviertel, der da gegründet wurde und der dann Mitglied im Bundesverband wird. Also es ist quasi so, dass ich Geschäftsführer vom Bundesverband bin und dieser Bundesverband hat als Mitglieder eigentlich die Regionalvereine. Also nur so vom Konstrukt her jetzt. Und das war der Prozess. Und wie ich dann gekommen bin, das war ja dann schon kurz vor der Vivinum 2024, da war es ja dann eigentlich nur mehr, okay, wir werden das jetzt dort kommunizieren und das erste Mal wird der Jahrgang von Ihnen beim Summit 2024 präsentiert. Also ich war eigentlich nur mehr in der Endphase des Prozesses, aber ich war dann schon noch in dieser Kontrolle der Klassifikationsdokumente und die vorbereitenden Dinge war ich dann schon involviert.
Das ist sehr spannend. Nochmal ganz kurz zum Verständnis, Klassifikationsdokument, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das 100 Seiten oder geht es da um einfach nur sehr viele Spezialfaktoren? Oder?
Es ist ein nüchternes Excel-Dokument, das möglichst viel objektivierbare Dinge abfragt, wie eben wann erste urkundliche Erwähnung, wie viel wir produziert hat. Also diese Faktoren, die ich da genannt habe, das sind in A4-Seiten vielleicht 5 A4-Seiten oder so in einem Excel-Dokument. Es wird auch erhoben, wie viel aus der Lage überhaupt produziert wird, wie viel wird als solches auch vermarktet. Weil es gibt ja auch Ausschluss darüber, dass wenn aus einer Riede nur ein sehr geringer Anteil wirklich als Riedenwein vermarktet wird, dann gibt es Ausschluss darüber, wie relevant das ist.
Ja, klar. Ja. Und wenn jeder einen Riedenwein davon abfüllt, dann kriegst du auch schon ein Gespür dafür.
Genau.
Das ist voll spannend.
Absolut.
Ich finde, das kann man sich von außen halt so rein gar nicht vorstellen, wie diese Klassifizierung dann tatsächlich stattfindet, welche Faktoren da alle drinnen sind. Deswegen wollte ich das nochmal nachfragen, damit man das ein bisschen auch in einer Praxis dann greifbar kriegt. Mhm. Ja.
Dazu müsste man dann vielleicht einen Videocast machen.
Ja, das ist
mit ein paar Bildern und Folien wahrscheinlich auch unterstreichen.
Du schickst uns die Folien
und wir blenden sie ein.
Genau, wir blenden es auf YouTube dann ein.
Ich weiß nicht, wie attraktiv das ist.
Bin mir auch nicht sicher, aber die Frage ist auch, was dürfen wir überhaupt herzeigen?
Nein, es ist kein geheimes Dokument.
Ah ja, sehr gut.
Und es wird ja jetzt auch vom Ministerium genauso distribuiert, weil es müssen ja alle wissen, was müssen da für Informationen drin. Ja. Also das Dokument ist nicht geheim.
Ja,
und wenn ich genug Zeit habe in einem Vortrag, dann zeige ich es auch her.
Ja.
Es ist eher so, es ist dann das Verständnis dafür ist natürlich irgendwann enden wollend. Das ist ein langweiliges Excel-Dokument.
Ja,
aber es ist einfach das Herzstück des Klassifikationsprozesses.
Ja, sicher.
Und wenn es die Zeit erlaubt und die Aufmerksamkeit der Personen, dann sage ich es sehr gern her. Und das ist kein geheimes Dokument.
Sehr gut.
Sind gewisse Faktoren eigentlich auch gewichtet? Also gibt's
genau, alles ist gewichtet.
Alles?
Alles ist gewichtet, ja.
Jetzt will ich dieses Dokument sehen.
Wir werden das auf YouTube einblenden müssen. Ich würde es schon herzeigen, weil ich finde, das ist ja großartig, dass man mal sieht, in welchem Detail man da dann wirklich unterwegs sind.
Mhm. Ja.
Weil das klingt von außen, finde ich halt immer so, ja gut, große Lage, erste Lage, ja passt, da schreibst du einen Namen drauf. Und viel mehr denkt sich ja dann der durchschnittliche Konsument, Konsumentin gar nicht, was dahinter ist, kriegst du gar nicht mit.
Ja. Cool. Und in Wahrheit sind wir natürlich schon noch am Anfang, trotzdem in der Kommunikation von dem Ganzen.
Also
auch wenn es jetzt seit 2011 das so gibt und wir in unserer Bubble glauben, wir haben eh schon viele damit erreicht, es ist halt de facto nicht so. Wir haben einfach einen unfassbar langen Weg noch vor uns. Und ich sehe das auch als Langzeitprojekt nach wie vor.
Ja, komplett,
also es ist kein Projekt, sondern es ist eine weitere Lebensaufgabe tatsächlich. Ja. Ja, weil der Umstieg im Kopf von einem germanischen System zu einem romanischen System ist schon mal, ich finde, da braucht es fast eine Generation dazu.
Ja.
Mit Sicherheit.
Weil das ist so verankert in uns, dass wir über einen Grüner Veltliner und einen Riesling sprechen.
Ja.
Und dann quasi jetzt noch on top des, da gibt es jetzt innerhalb dessen noch was, das besser sein soll als was anderes.
Mhm.
Also wir haben einen langen Weg vor uns, aber hast du, ich habe noch viel Arbeit.
Passt ja, voll.
Apropos besser sein soll als was anderes, erzähl mir mal den Weg von der ersten Lage zur großen Lage.
Naja, in der Theorie wäre es so, dass mindestens 5 Jahre als erste Lage klassifiziert sein muss, was jetzt für viele der Alten sowieso schon der Fall ist. Wie gesagt, wir haben jetzt diesen Prozess aktuell on hold quasi.
Okay.
Die Erklärung ist das, wenn jetzt ein Fall, der nicht eintreten dürfte, wäre, das Gesetz kommt zur Erkenntnis, dass eine Lage nicht erste Lage ist und wir hätten schon als große Lage klassifiziert.
Oh, gefährlich, natürlich.
Das ist ein No-Go, das geht nicht. Ich meine, jetzt müssen wir uns auch ganz ehrlich sein, die Anzahl der großen Lagen wird sehr, sehr, sehr gering sein.
Mhm. Ja.
Wir sprechen jetzt von 145 ersten Lagen in den Gebieten, wo wir tätig sind, aber wir sprechen von einem Prozent oder so von großer Lage, die das dann mal werden. Und in Wahrheit wissen jetzt schon alle, von welchen Lagen man da spricht, weil das ist einfach klar. Aber das tun wir jetzt nicht. Ja. Das wäre einfach der falsche Weg in dem Prozess. Mhm. Da muss man jetzt die Zeit abwarten, dass das korrekt ablaufen kann. Weil es müsste dann auch so sein, ehrlicherweise, dass auch die gesetzliche Klassifikation müsste dann 5 Jahre Beständigkeit haben.
Mhm. Ja.
Und dann könnte man sagen, so, jetzt sind wir bereit für große Lage nach neuer gesetzlicher Klassifikation. Mhm.
Alles klar, also ein bisschen weiter in der Zukunft noch.
Ja, ja. Genau. Wunderbar. Ich sehe keinen Stress dran.
Ja. Und wir haben jetzt diese 145 waren es plus ja. minus ersten Lagen. Wie viel Prozent der Gesamtrebfläche sind das im Schnitt?
Also wir betrachten sie auf Gebiete.
Ja. Mhm.
Und innerhalb der Gebiete haben wir uns als Regel gesetzt, sollte das nicht mehr als 20% sein.
Weiß gar
nicht. Und da sind wir definitiv drunter.
Mhm. Ja. Ja.
Ehrlicherweise, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das im Gesetzlichen, aber die werden sich auch irgendeinen Marker gesetzt haben,
ja.
dass
ja,
das
ja,
nicht sein. Aber das ist natürlich schon etwas, auch das muss man eigentlich wieder gebietsweise diskutieren, weil natürlich eine Situation in einer Wachau ganz anders wäre als im Weinviertel.
Ja. Ja.
Das heißt, der Marker, man muss ihn diskutieren,
glaube ja. ich. Definitiv, ja, definitiv. Ja,
aber diese 20% sind ungefähr nach französischem Vorbild. Ne?
Genau.
Ja. Ja. Ja.
Apropos Wachau, was ist da los?
Liebe Freunde, wir sind in bester Beziehung für den Summit, wo wir wirklich froh sind, dass Sie mit uns eine gemeinsame Sache machen, was fantastisch ist. Heuer den ganzen Dienstag mit dabei.
Mhm.
Ich würde sagen, wir sind in sehr, sehr gutem Austausch, aber Sie haben mit der Vinea einfach einen unfassbar starken Gebietsverband,
ja.
dem Sie ja auch treu sind, was vollkommen in Ordnung ist und auch so sein soll. Und ich glaube, wenn wir Wege finden, wie wir gemeinsam in die richtige Richtung gehen können, ist das ausreichend, weißt du? Also ich muss jetzt nicht, es muss nicht überall ÖTV draufstehen, nur damit du die gleiche Botschaft quasi transportieren
ja.
kannst. Und als solches ist es ein sehr freundschaftlicher Dialog, aber keine weiteren Aussichten.
Ja,
klar. Alles klar. Mir würde es nur interessieren, wie es denn für Weingüter ist, die aktiv nicht in der Vinea sind und da eventuell Interesse hätten. Gibt es sowas oder ist es einfach so, dass die Wachau sagt für sich, wir wissen eh, dass unsere Lagen alle groß sind und das passt schon so?
Also gibt es jetzt nicht konkret. Ist schon etwas, über das man natürlich nachdenken kann, aber ich glaube, wenn man auf die Wachau schaut, will man auch nicht die Vinea aus den Augen verlieren oder außer Acht lassen.
Ja, das macht Sinn, ja.
Weil das sind einfach auch, also beide Seiten, fantastische Weingüter, großartige Produkte und sicher Philosophieunterschiede.
Ja.
Ja. Aber jetzt sich für das eine oder das andere auszusprechen, würde ich für falsch halten.
Alles klar.
Ja. Weil dann musste die Region trotzdem als Ganzes betrachten.
Es wäre dann nicht der Wunsch automatisch, ja.
Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast im Endeffekt jetzt da einfach einmal einen großen Prozentsatz an einerseits die Top-Lagen und andererseits auch die Top-Weingüter einfach nicht dabei, also wurscht, welche Seiten du einen nimmst, ist ja eigentlich dann irgendwie vermessen. Ja. Ja.
Genau, genau. Also, na, das, so sollten wir das, glaube ich, nicht angehen.
Alles klar. Und wie schaut es aus mit den restlichen Weinbauregionen Österreichs? Wir haben noch immer das Burgenland, das aktuell noch nicht bei den ÖTW-Weingütern vorhanden ist, genauso wenig wie die Steiermark, die ja quasi ein eigenes Erste-Lagensystem hat.
Genau.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie dieser Zeitraum ist, in dem dieses Erste-Lagen-Steiermark-System geschaffen wurde. Ist das nachher gekommen? War das vor der ÖTW schon da? Ist es vielleicht ein paralleler Prozess gewesen?
Ziemlich paralleler Prozess, soweit ich weiß.
Ja.
Ja. Eigentlich jetzt konkret Steiermark ist ja ähnlich wie mit Wachau im Sinne von sehr, sehr freundschaftlicher Zusammenarbeit, starke Kooperation, schon noch stärker in Richtung dieser Klassifikationsidee,
ja,
weil das ist ja jetzt nichts, mit dem sich die Wachauer wirklich beschäftigen,
genau.
aber die Steirer sehr wohl, weil sie eben auch ihre eigene Klassifikation kreiert haben. Wir haben die SDK-Betriebe seit mehreren Jahren, ich glaube, 5 sind es jetzt, also vor meiner Zeit auf jeden Fall schon in Grafeneck mit dabei. Die zeigen dort ihre großen und ersten SDK-Lagen. Also die haben ja gleich schon beide Stufen klassifiziert. Ja. Und wir fühlen uns sehr wohl in der Zusammenarbeit, weil sie auf Augenhöhe passiert und auch sehr, einfach gemeinsam befruchtend. Das passt einfach sehr gut, ja. Es wäre jetzt gelogen zu behaupten, dass es nicht noch andere Dinge in der Steiermark gibt, die ich für interessant halte. Ja? Also da tut sich ja schon sehr viel. Ja? Aber das ist jetzt mal unsere Kooperation, so wie wir sie haben. Mhm. Und ist also jetzt auch kein, dafür ist die SDK einfach auch zu eigenständig und zu es ist die Steiermark, ja? Das darf man nicht vergessen.
Ja, sicher.
Nein, es gilt ja diese, jede Weinbauregion hat einfach einen gewissen Stolz, was vollkommen in Ordnung
Voll klar.
ist. Ja, das ist echt okay und ist auch gut so. Auch wenn das jetzt vielleicht organisatorisch einfacher wäre, wenn es anders heißen würde oder so, aber im Moment funktioniert es als in dieser Kooperationsbasis und wir nehmen sie gerne auch bei anderen Gelegenheiten mit, wo sich's anbietet.
Ja.
Also das ist wirklich ein sehr amikales Zusammenarbeiten.
Also am Schluss ist einfach der Grundgedanke ja der gleiche.
Ja,
das macht schon Sinn, dass das einfach sehr gut in der Zusammenarbeit
ja, diese
dann funktioniert.
Die Stoßrichtung und die Grundidee ist ja quasi ident. Ja.
Genau. Also und da gibt es ja keine Animositäten oder irgendwas. Ja.
Das würde ich ja nicht erwarten, es sind noch immer getrennte Gebiete. Also
ja,
wieso
ja.
sollte man sich da irgendwie in die Quere kommen?
Genau, man kommt sich halt auch rebsortentechnisch nicht in die Quere. Ja.
Stimmt.
Das ist auch noch ein Vorteil. Teilweise ist es sogar markttechnisch. Ja. Die Steirer haben teilweise ganz andere Märkte, wie sie es bedienen und so. Es ist wahrscheinlich sogar unterschiedliches Klientel.
Ja, ja. Zum Teil sicher. Ja. Weil du ja schon Rebsorten angesprochen hast, wie ist denn das in der Klassifizierung bei euch aktuell?
Ich wollte nur noch kurz Thema Burgenland.
Gerne.
Ja. Achso, ja, machen wir das jetzt fertig.
Das Burgenland haben wir vertreten beim Summit grundsätzlich mit Eisenberg und Leiterberg. Mhm. Und wir haben das jetzt für heuer insofern ein bisschen erweitert, dass wir gesagt haben, eigentlich alle, die unserer Idee von den besten Weinen aus Einzellagen etwas abgewinnen können und Weine nach unserem Kriterienkatalog produzieren, sollten die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.
Mhm.
Und jetzt hat sich das Feld ein bisschen verändert, weil da einfach Weingüter dazugekommen sind, die vorher nicht über die Vereine dazukommen konnten.
Mhm.
Es sind trotzdem über 80 burgenländische Weine jetzt, aber wir haben jetzt eben auch das Mittelburgenland vertreten, auch andere Weingüter noch vom Leiterberg und vom Neusiedlersee, die durchaus renommierte Beispiele da eben beitragen. Und wir können heuer das erste Mal sagen, dass eben alle Weine in Grafeneck wirklich entweder bio, biodünn oder nachhaltig sind.
Stark.
Was für uns ein tolles Statement ist, ehrlicherweise.
Ja.
Und das ist jetzt wirklich eine schöne Darstellung auch des Burgenlands, wie ich sage, das macht mich für Grafeneck auch glücklicher und für das Klientel, das da kommt, um ein holistisches Bild vom Burgenland zu bekommen.
Ja.
Es war fantastisch, Eisenberg und Leiterberg exklusiv zu haben. Ich bin auch froh, dass viele von Ihnen weiterhin dabei sind.
Mhm.
Mir war es wichtig, den Horizont zu erweitern.
Sicher.
Und da bin ich auch viel im Austausch mit burgenländischen Winzern, wie wir das schaffen, weil es gibt eine gewisse Herausforderung für österreichische Rotweine. Das ist quasi Fakt.
Mhm.
Ja. Aber wenn wir Ihnen auf unserer Bühne die Gelegenheit geben können, da mitzufahren und einfach zu profitieren, dann finde ich das richtige Zeichen.
Ja, definitiv.
Ja. Und zum Thema der Rebsorten in der Klassifikation ist ja so, dadurch, dass das alles auf den DRC-Verordnungen basiert, ist das eigentlich darüber schon abgewickelt.
Mhm.
Also alles, was quasi in der Verordnung drin ist, ist in der Pyramide dann ja auch erlaubt und möglich.
Okay.
Ist ja die sinnvollste Variante natürlich, das Ganze einfach auf dem regulären Weingesetz für die jeweilige Region passieren zu lassen.
Ja.
Das ist unser großer Vorteil, dass wir das in Österreich schon so elaboriert haben, den die Deutschen noch nicht haben. Ja?
Stimmt.
Ja.
Die müssen das jetzt top-down quasi abwickeln, das Ganze. Und das ist halt eine Herausforderung, weil jetzt diskutieren sie natürlich sehr viele Rebsorten und eigentlich sollten sie nicht über die Rebsorten diskutieren, sondern halt zuerst über die Herkunft und den Stil quasi.
Mhm.
Aber da sind wir wieder bei einem Thema, dass das halt germanisch sehr gelernt ist. Ja?
Stimmt. Das ist quasi der Ursprung von dem.
Ja.
Naja.
Das wollte ich noch so ein bisschen fragen, wenn du jetzt sagst, VDP versus ÖTW im Vergleich quasi. weil wir doch viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland haben, wie kann ich mir das im Vergleich vorstellen, wenn ich jetzt der VDP kenne, was sind da jetzt wirklich die Unterscheidungen?
Die größten. Ja. Also der VDP hat fast 200 Mitglieder, wir haben jetzt unsere 92 Mitglieder. Das ist einmal sicher ein wesentlicher Unterschied. Mhm. Der VDP deckt auch schon ganz, also alle Weinbaugebiete ab in Deutschland, soweit ich weiß. Mhm. Ja, das tun wir nicht. Also uns fehlt ja was quasi im österreichischen Teppich. Und im Klassifikationsprozess ist es so, dass sie tatsächlich, also da gab es in der Vergangenheit schon, auch vor meiner Zeit, einen starken Austausch, weil eben klar war, dass die ÖTW an diesem Prozess arbeiten und der VDP durchaus schon ein System für sich hatte, aber eigentlich auch eine gewisse Legitimierung dafür gebraucht hat und hat dann Anlehnung an unser System genommen. Und jetzt haben die aber eher das Thema, sie haben ja tatsächlich den Auftrag bekommen, gemeinsam mit einem Bundesverein, ist das glaube ich, haben sie einen neuen Verein gegründet, der sich jetzt offiziell um die Klassifikation kümmern soll.
Okay.
Und das ist, also das ist durchaus eine Ehre für den VDP, aber auch eine Bürde natürlich, wenn du das jetzt so umgehängt kriegst. Ja.
Oh ja.
Weil da entzieht sich quasi ja der Staat halt jetzt
der
Verantwortung. Ja. Und ich bin gespannt, wie es ihnen damit geht. Also das wird sicher eine Riesenherausforderung. Dann haben sie noch die Krücke mit dem GG.
Ja.
Also die marketingtechnisch fantastisch ist, keine Frage. Ja. Ich bin froh, es nicht zu haben, ehrlicherweise. Aber ich meine, die Art und Weise, wie sie auftreten, wie sie ihre Mainzer Weinbörse machen, wie sie ihre GG-Verkostung machen, da gibt es sehr viele Parallelitäten.
Ja.
Und in der Art und Weise, wie man also die Auffassung und wie man da jetzt in den Markt hinausgeht, ist, glaube ich, sehr ähnlich und sehr. Ich bin auch in sehr guten Austausch mit der Theresa Olkus und wir hören uns viel und regelmäßig. Und kleiner Teaser, wir planen auch gemeinsame Dinge.
Sehr schön.
Das ist eigentlich was ich auch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt habe, das macht ja eigentlich voll Sinn.
Ja.
Das auch noch zu intensivieren, weil das trotzdem vom Aufbau her grundähnliche Ideen sind und wenn ich das eine verstehe, dass ich dann das andere auch ganz gut verstehen kann und dann natürlich die unterschiedlichen Zielgruppen auch das jeweils andere zu zeigen, weil du nimmst dir ja am Schluss auch nichts weg, weil das ist ja eine ganz andere Thematik, sind andere Stilistiken, aber es ist halt geil, das gegenseitig auch zu befruchten. Ja.
Cool. Und wir glauben halt auch, dass wir jetzt gerade international, also wenn wir uns da gemeinschaftlich präsentieren, dann sind wir ja quasi die Deutschsprachigen, sage ich jetzt mal. Und das könnte einen durchaus guten Effekt haben. Ja. Und wie du sagst, also die nehmen uns jetzt ja nicht als Riesling-Konkurrenz wahr. Ja. Das ist ja nicht echt. Ja. Ist auch okay, weil die Menge nicht da ist. Ja. Also das ist, um das geht es nicht. Aber da kann man gemeinschaftlich auftreten und sagen, hey, wir sind quasi das Gute aus dem deutschsprachigen Raum.
Voll.
Und das würde man gerne mal probieren. Halt.
Du kannst das deutschsprachige spielen, du kannst Cool Climate spielen. Macht halt Sinn.
Ich bin schon gespannt, was da kommt. Ja,
voll.
Sehr gut, sehr gut. Michael, jetzt haben wir die ganze Zeit über die ÖTW geredet.
Jetzt müssen wir
ganz kurz über dich sprechen.
Richtig.
Mich auch noch.
Ja, ja.
Na sicher, du hast schon ein bisschen angeteasert.
Also. Ja, ganz genau. Du hast quasi dich selbst schon ins Gespräch gebracht, mit dem, was du ganz am Anfang im Glas gehabt hast. Mhm. Aber ich würde gerne noch ganz einen kleinen Schritt weiter zurückgehen. Wie bist du denn überhaupt in Berührung mit Wein gekommen? Du kommst ja ursprünglich aus Vorarlberg, soweit ich das richtig notiert habe.
Mhm. Das stimmt, ja. Ja, es war relativ einfach. Ich bin für Studium nach Krems. Ich habe am IMC Krems studiert, habe dort den Bachelor gemacht, bin dort das erste Mal in Berührung wirklich mit Wein gekommen. Es ist nicht so, dass Wein nicht getrunken wurde daheim, aber es war definitiv nicht so diskutiert, wie man hier Wein diskutiert.
Ja.
Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich beim Heirigen gesessen bin und eine Mutter ihrem kleinen Kind das Glasl hingehalten hat. Und, was ist das?
Genau das, so stellen wir das vor.
Und das Kind, Muscatella? Ja, genau. Und ich so, okay. Also, das ergibt's, da wächst man einfach anders auf, wenn das da so ein Ding ist. Und also als Vorarlberger daherkommend und heurigen Kultur erlebend, als Student, das war schon absurd. Ja?
Also,
das war so, okay, ihr gebt mir jetzt die Flaschen um so wenig Geld, seid ihr sicher?
Ja.
Das ganze Essen kostet quasi auch nichts.
Genau, genau, ja. Also das hat absolute Studienzeit versüßt. War ein tolles Erlebnis. Und beim Fortgehen hat man in Krems natürlich auch ein paar Winzer kennengelernt.
Ja.
Und so ist es dann halt auch gekommen, dass ich, also Story says, Martin Mittelbach kennengelernt habe, der mich gebeten hat, eine Reisegruppe zu führen. Dann habe ich die Gruppe um und um chauffiert, habe mit denen voll viel Spaß gehabt, bin beim Alvin Jurcic gelandet, der 2010, 11 ganz frisch übernommen hat. Mhm. Und so, und, was machst du eigentlich? Und ja, dann habe ich ihm halt erzählt, ich war da frisch mit meinem Master fertig von Krems. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich, das wäre spannend. Also ich soll mich mal melden. Und dann haben wir sehr lang, also er hat mir, ich kann wirklich sagen, der Alvin hat mich angefixt, dass ich überhaupt die Idee gehabt habe, dass ich im Wein arbeiten könnte. Ja.
Spannend.
Weil sonst selber hätte ich mir wahrscheinlich was anderes gesucht.
Mhm.
Wäre für Verschiedenstes offen gewesen. Ich war ja in Finnland im Ausland, ich war in London im Ausland, ich habe verschiedenste coole Stationen gemacht. Mhm. Ja. Aber es hat mich dann interessiert, weil ich gespürt habe, es gibt einen gewissen Bedarf für jemanden, der vielleicht nicht aus der Branche ist, aber ein gewisses Wissen mitbringt.
Ja. Was war das Wissen, das du mitgebracht hast? Also,
ja,
was hast
grundsätzlich
studiert?
Eine betriebswirtschaftliche Ausbildung mit einem Exportfokus, also mit einem Internationalisierungsfokus. Und der Alvin hat dann die einzig richtige Entscheidung getroffen, er hat mich nicht eingestellt, weil ich keine Ahnung von Wein gehabt habe damals. Ja. Aber weil ich eben angefixt war mit der Idee, bin ich zum Martin gegangen und gesagt, du, irgendwie, ich finde das jetzt spannend, kann ich bei dir arbeiten? Mhm. Dann hat mich der Martin aufgenommen, habe dort alles gemacht, also wirklich, wie man sich das halt vorstellt, ja, alles. Ein bisschen im Büro natürlich auch, aber eigentlich hat er mich genauso eingesetzt wie alle anderen.
Ja.
Und dann habe ich aber die Weinakademie angefangen und habe dort den Davis Wessely kennengelernt.
Ja.
Und das war der Punkt, wo dann der Davis gesagt hat, du, wir verstehen uns eigentlich recht gut, hast nicht Lust, mit mir ein Weingut zu machen.
Wirklich? Ja. Ist das cool.
Weil der Davis hat damals, war gerade in der Akquise von dem Weingut als Quereinsteiger.
Ja.
Und ich gesagt, oh, das klingt eigentlich fantastisch. Ja. Und das war die perfekte Spielwiese, wo ich dann 5,5 Jahre mit dem Davis das Weingut neu ausgerichtet habe, eben auf Wessely. Von quasi null Export auf 70% in 30 Ländern und also massiv unterwegs gewesen.
Ja.
Und diese Marke neu positioniert. Ja, das war der Einstieg und die ersten. Willst du jetzt den Zwischenteil auch noch hören?
Yes,
oder?
Please. Unbedingt.
Ich will ja niemanden langweilen. Da.
Nein, das ist super spannend.
Das wollen wir alle wissen.
Richtig.
Also, wenn man so viel unterwegs ist für ein Weingut, dann kommt man unweigerlich mit der ÖWM in Verbindung.
So ist es.
Die ÖWM hat damals einfach auch unfassbar viele Veranstaltungen gemacht, Austrian Tastings auf der ganzen Welt.
Müssen wir vielleicht kurz erklären.
Die Österreich-Wein-Marketing, Entschuldigung, ÖWM, ja, Österreich-Wein-Marketing. Also der gesetzliche Vertreter für alle österreichischen Weingüter. Und die haben eben, also ich habe an sehr, sehr vielen dieser Veranstaltungsformate teilgenommen und habe dann das Glück gehabt, oder, ja, im Nachhinein ist es natürlich ein Glück, dass ich damals noch den Willi Klinger kennengelernt habe bei all diesen Reisen. Und eine liebe Freundin, die Marie-Sophie Hartl-Nee-Lodron, hat mich dann empfohlen, dass ich vielleicht für eine Position in der ÖWM passend sein könnte.
Mhm.
Und dann ist es zu einem legendären Gespräch gekommen mit Willi, das ich sehr, sehr gerne in Erinnerung behalte. Und dann hat für mich ÖWM-Zeit angefangen. Ja, das war 2016. Bin in good terms mit Davis auseinander, also wir haben das super aufgelöst. War dann aber auch froh, diesen Schritt machen zu können, weil er schon horizonterweiternd war. Einfach. Also man kommt beim Weingut natürlich mit all dem in Berührung, aber man versteht es nicht.
Ja.
Und dann bei der ÖWM, damals hieß die Position Abteilungsleiter Märkte Ost. Das war von Skandinavien, Russland, China, Japan, Australien, alles. Ja. Das
alles,
war
alles Ost von Österreich.
Ja,
also.
Genau, es war einfach, ja genau, und der ganze, also Osteuropa war mit dabei, es war einfach alles Ost von Österreich.
Großartig.
Ja. Und dementsprechend bin ich da natürlich auch mal umgeflogen wie ein Wahnsinniger. Ich habe sehr gerne in Erinnerung, dass ich am dritten Arbeitstag nach Moskau geflogen bin. Ich keine Ahnung gehabt habe, was ich da eigentlich mache, ja, weil ja das wurde alles von dem Team vorbereitet. Und der Willi konnte nicht, aus welchem Grund auch immer. Und ich dann Halalink in Moskau und so, ja, grüß euch. Schauen wir mal, okay, was wir machen.
Was für ein guter dritter, ja, Arbeitstag.
War super, es war echt cool. Und so ist es auch weitergegangen mit eben ganz Skandinavien-Tour und so weiter. Das waren dann 7,5 Jahre wilder Ritt in der ÖWM, wo ich dann auch zum Leiter der Märkte geworden bin, nach 2,5 bis 3 Jahren. Habe von der fantastischen Kathi Papst übernommen, jetzt Pavelescu, die auch Wein macht übrigens. und die mir sehr große Fußstapfen hinterlassen hat, weil die Kathi unfassbar sharp und organized ist. Mhm. Ja. Und der Teller, der da beladen wurde mit Dingen, die man zu tun hatte, wurde nicht kleiner, weil blöderweise habe ich dann auch noch, also ein Verständnis für IT und eine gewisse Ausbildung, dann hat man das halt auch noch draufgeladen.
Oh, no.
Und das war dann so, okay, das wird alles ein bisschen too much. Ja. Aber hatte super Jahre mit Willi. Und habe dann auch noch den Wechsel mitgemacht mit Chris York, ja, der 2020 gekommen ist. Also kein leichter Einstieg mit Corona etc.
Ja.
Das war echt hardcore, wo wir die ganze Bude dann umgedreht haben und vor einem Tag ins nächste ins Homeoffice geschickt und tralala. Also was wir alle wissen. Und dann aber 2023 war dann diese Möglichkeit eben zu den ÖTV als Geschäftsführer zu wechseln.
Und das war eine Position, die es davor nicht gegeben hat,
genau,
in dieser Form.
Stimmt, ja. Also es gab keinen Geschäftsführer bei den ÖTV.
Erzähl mal diesen Prozess. Bist du angeworben worden? War das eine Position, die quasi geschaffen wurde für dich? Oder war das einfach ein generelles Gespräch, wo du die dann einbracht hast?
Also der Job war ausgeschrieben und in diesem hat man das natürlich auch noch, also ich sage jetzt mal, im Bewerbungsgespräch mitgestaltet, was man so erwartet. Ja. Ja. Weil ich glaube, sie wussten selber nicht genau, was sie sich da jetzt erwarten oder wie das gehen kann auch. Ja? Weil es war einfach, also mit Michael Moosbrugger war oder ist es auch nach wie vor ein fantastischer Obmannschaft, ja, und hat unfassbar viel Zeit und Mühe eingebracht. Und wie ich dann gekommen bin und gesehen habe, was da schon alles da ist, habe ich gedacht, ich habe keine Ahnung, wie der ein Weingut geführt hat und das daneben. Ja? Also das ist wirklich beeindruckend. Und auf das habe ich natürlich alles
aufbauen. Was für Weingut? Nein, es ist Schloss Gobelsburg. Es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, er macht da jetzt nebenbei noch irgendwie seine 2 Hektar. Ne? Also das ist ja schon ein großes, renommiertes Weingut.
So ist es.
Vollkommen unfassbar.
Und da hat er, also gemeinsam mit Christina Moser, die nach wie vor als Freimitarbeiterin quasi bei uns mit dabei ist, sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Und wie ich dann gekommen bin, war das erste Mal das Thema, okay, Bestandsaufnahme, strukturieren, wie schaut es aus? Und wir mussten ein paar grundlegende Dinge tun jetzt die letzten 2 Jahre, dass ich übrigens sehr, sehr gerne mit meiner Kollegin Katja mache, die auch dann im Sommer dazugestoßen ist. Wir kennen uns von der Zeit von der ÖWM und sie ist einfach ein unfassbar wichtiger Bestandteil in dem, wie wir das jetzt alles schaffen, weil wir sind klein strukturiert. Es gibt mich als Geschäftsführer, die Katja, die jetzt quasi alles rundherum macht und dann noch die Christina, die uns unterstützt. Also es ist klein aufgestellt, das ganze Ding.
Ja.
Und es war aus meiner Sicht jetzt wirklich einmal so ein bisschen aufräumen, klare Situationen schaffen, Strukturen, weil das Ding ist gewachsen, also mit diesen Erweiterungen ab 2018. Und ab dann war es gefühlt jetzt für Moser und Moosbrugger schwieriger, das in den Zaum zu halten. Ja,
verständlich.
Da mussten wir jetzt einfach ein paar Strukturen nachziehen, haben unser CI geschärft, haben unseren gesamten Auftritt ein bisschen geschärft und sind jetzt dann schön langsam, fühlen wir uns ready, dass wir richtig loslegen.
Sehr gut.
Sehr, sehr schön.
Ja, Satya, gerade noch, das weiß ich natürlich auch von der Katja und von dir, in der letzten Umbauphase auch von so Sachen wie Website und so weiter und so fort.
Genau. Step by step.
Step by step. CI-Prozess dauert natürlich insgesamt viel länger, klar. Aber jetzt hat es wirklich schon gefühlt in der Endphase. Ne? Also.
Ja, und wo wir halt wirklich auch merken, so super, jetzt können wir das schirmen und jetzt können wir das nutzen. Weil die Erwartungshaltung der unserer Mitglieder ist natürlich schon, dass jetzt, dass ich da nicht nur zum Strukturieren herkomme.
Ja.
Ja, das wäre zu wenig. Ja. Also ja, dafür ist die Position nicht gemacht, sondern das soll natürlich auch Repräsentation sein, das soll einfach auch ein positives Wachstum spürbar sein in der Aufmerksamkeit, in der Qualität vom Summit, in der Qualität der Tour de Vaux. Also alles, was wir halt umsetzen, dass sie spüren, hey, wir haben jetzt da schon Mehrwert mit dem Michael, der ist nicht nur da, damit er unsere E-Mails besser schreibt, so ungefähr, sondern da gibt es schon mehr dahinter.
Ja. Sehr gut. Du hast eh schon deine großen Events, die noch so anstehen dieses Jahr, angesprochen. Sollen wir als erstes über den Summit reden und dann als krönenden Abschluss über die Tour de Vaux?
Können wir gerne.
Und sollen wir vielleicht den dritten Wein
anbauen? Genau, ja, den hätte ich jetzt so als Begleitung dazu
als Begleitung einschenken.
Natürlich, ja. Perfekt.
Wir wandern damit ins Carnuntum zum Weingut Markovic und haben da einen 2021er Ried Bernreiser im Glas.
Genau, so ist es.
Hinten drauf auch schön zu lesen, 1 ÖTW natürlich.
Genau, vorne auch noch mit dem alten Logo, aber grundsätzlich ist es da.
It is here.
Und mir war es natürlich schon auch wichtig, die rote Flagge hochzuhalten.
Natürlich.
Na voll, also gerade waren wir jetzt natürlich aus der Historie, aus sehr viel Weißwein kommen, müssen wir natürlich auch sagen, das ist nicht nur weiß, sondern da gibt es natürlich auch einiges an Rot.
So ist es. Es ist nicht nur weiß und ich freue mich darüber, dass es nicht nur weiß ist, weil es tut uns einfach insgesamt gut. Und ich habe ja die Flasche ausgewählt, weil für mich hätte sie den Bogen gespannt zur ÖWM tatsächlich noch, weil das war der allererste Besuch, den ich im Rahmen der ÖWM dann gemacht habe.
Aha, schön.
Wo ich mir gedacht habe, oh wow, okay, so kann das ausschauen.
So geht das
auch. So geht das auch. Und Carnuntum insgesamt habe ich jetzt einfach extrem schätzen gelernt, weil ich finde, dass die wirklich gemeinschaftlich da vorangehen und dieses Gebiet nach vorne bringen. Das ist wirklich toll zu sehen. Auch in einer Stilistik, die funktioniert, meiner Ansicht nach, ja, weil sie auf Frische ausgelegt ist und das ist ein österreichischer Weinstil, der meiner Meinung nach Zukunft hat und jetzt funktionieren kann und wo man sich nicht verstecken muss einfach. Ja.
Und da tut sich gefühlt auch gerade sehr, sehr viel im Carnuntum.
Ja, da haben wir natürlich auch viele junge Winzerinnen und Winzer, die wirklich anzahlen, die jetzt gerade einfach als Nachfolgegeneration die letzten paar Jahre richtig schauen, was sie verändern lässt, was sie tun lässt und vielleicht auch nur mal ein anderes Gefühl haben wir das, was da draußen passiert.
Ja.
Du hast natürlich immer so ein bisschen mehr, gerade wenn du mit dem Thema Social Media aufgewachsen bist, du hast einfach ein bisschen mehr Zugang nur zu dieser ganzen großen Weinwelt da draußen, richtig, als vielleicht vorher.
Absolut, ja. Ich finde übrigens auch die Trinktemperatur von dem jetzt richtig gut.
Funktioniert schön, super.
Ja. Voll.
Aber absichtlich leicht gekühlt.
Ja,
aber
voll.
Ich weiß nicht, wenn ich es jetzt schätzen müsste, hat es wahrscheinlich schon 14, 15 Grad oder
hätte
so.
Hätte ich auch gesagt, ja.
Aber das steht aber dem richtig gut. Grad,
ja. Absolut.
Und natürlich, ja, das hat immer noch Kraft. Ja, also das ist schon, aber ich finde, die schaffen das da gerade in eine Rotwein-Stilistik vorzugeben, die einfach ein Zukunftspotenzial hat.
Ja, vollkommen. Weil das hat trotzdem vollen Trinkfluss, das hat trotzdem eine Feinheit, obwohl das 14 Alkohol hat. Aber das ist richtig schön.
Du merkst einfach trotzdem, dass 21 ausgewogenes Jahr war.
Ja. Hilft ja schon natürlich, klar, aber schön.
Absolut.
Jetzt haben wir schon gesagt, quasi wir reden nochmal über die ganzen Event-Themen.
Yes.
Was kann ich mir vorstellen unter dem Single Vineyard Summit? Wie schaut das aus? Wir wissen, in Grafeneck ist er.
Genau.
Das haben wir schon erzählt.
Wir wissen, dass es Advance noch ungefähr gibt.
Genau.
Aber was passiert da wirklich?
Also, in Grafeneck, das ist das Areal von Schloss Grafeneck. Das heißt, man betritt diesen riesigen Schlosspark, sieht auf der linken Seite den Wolkenturm, wo ja die Konzerte stattfinden. Mhm. Weiter hinten links ist das historische Schloss. Und auf der rechten Seite gibt es zum einen ein Gasthaus und aber dann den Eintritt zum sogenannten Auditorium und zur jetzt dann neu eröffneten Rudolf-Buchbinder-Saal. Also sprich, das sind die Konzertsäle, wo die Konzerte stattfinden, wenn sie nicht im Wolkenturm stattfinden können.
Für alle, die noch nicht in Grafeneck waren, Wolkenturm ist quasi einfach in diesem Park ein architektonisch fantastisches Outdoor-Location-Ding quasi.
Outdoor-Bühne,
ne?
Also
Outdoor-Bühne, genau, ja.
Ich glaube, wir blenden euch auf YouTube wirklich ein Foto
einfach. Ja, da müssen wir ein Foto
einblenden. Wir haben Fotomaterial, richtig. Wir machen das einfach.
Und jeder, der noch nicht tut, macht es das, weil das ist großartig.
Wir lieben es.
Punkt. Das ist cool, so. Ja. Und da gibt es auch was sehr Attraktives, das sind die sogenannten Rasenplatzkarten.
Richtig.
Sind sehr leistbar und dann kann man dem tollen Konzert lauschen, ohne große Kosten. Man hat zwar keinen fixen Sitzplatz, aber es gibt genügend Wiese rundherum.
Gemütliche Picknickdecke cool. Mitnehmen, ein bisschen Snacks, Sache
also,
ist erledigt.
Wir haben da ein tolles Ambiente, das nicht nur internationale Gäste beeindruckt. Und in dieser, also letztes Jahr waren wir im Auditorium, sonst waren wir eben immer in dieser Reitschule, die jetzt dann Rudolf-Buchbinder-Saal heißt, weil neu umgebaut und renoviert, findet man eine sehr ruhige Verkostungssituation vor, die nämlich eher ausschaut wie eine Klassenzimmerbestuhlung.
Ja.
Also wir haben Tische und Stühle davor, so wie man es von einem Seminarraum kennt. Auf jedem Tisch ist ein Set aus 6 Zalto-Gläsern, universal. Die Verkostungsliste, unsere Riedenkarte, das Lagenbuch, ein Bleistift und ein Bestellblock, weil man sitzt sich dann da auf einem Platz, schlagt das Buch auf, in dem alle 600 Weine drinstehen, die verkostet werden können, notiert die Nummer auf dem Block, da kann man bis zu 6 Zahlen draufschreiben, weil 6 Gläser einem vor einem stehen, hält den Block hoch, dann kommt eine Winzerin oder ein Winzer, holt es, geht nach hinten, nimmt wirklich diese 6 individuellen Weine in ein Tragerl, geht vor und schenkt die ein.
Mhm.
Und das Ganze kann man für 4 Tage lang von 9 bis 18 Uhr machen. In vollkommener Ruhe, also es wird schon leise geflüstert, aber grundsätzlich ist es ganz, ganz ruhig. Man geht da jetzt auch nicht viel um und um und es beginnt auch strikt um 9 und gibt Mittagspause. Kann man da also in seinem komplett eigenen Pace und in seiner eigenen Zusammenstellung verkosten.
Das finde ich so großartig. Das klingt nach so einer perfekten Situation.
Ja. Und du hast da halt im Endeffekt ausschließlich die Top-Sommeliers von rundherum?
Wir sind jetzt über 300 Gäste, die in dieser Zeit kommen, aus über 30 Ländern. International sind es ca. 50% mittlerweile. Wir haben quer durch von Journalisten, Gastronomen, Sommeliers, Händlern. Es war zu Beginn was eher der Journalistenfokus, weil so quasi die haben bewertet und publiziert.
Ja.
Mittlerweile, wo das so gewachsen ist, hat man einfach erkannt, hey, das hat eine Strahlkraft für viele. Ja? Also jeder, der das wahrnehmen kann, wird hoffentlich begeistert nach Hause gehen und egal, ob er jetzt Wein bewirbt, verkauft oder trinkt und kauft. Es hat alles einen positiven Effekt. Und es gibt noch 2 charmante Punkte, die glaube ich, erwähnenswert sind. Das eine ist, dass die Winzer bei uns eben ausschenken.
Stimmt.
Also man darf sie etwas fragen. wenn man jetzt wirklich konkret sagt, hey, kannst du mir da, erzähl mal was vom Jahrgang oder erzähl mal was von dem Gebiet.
Gibt es auf diesem Bestellblock dann auch so ein Feld für WinzerInnen, die ich gerade anfordern möchte?
Ja, genau. Das ist nett. Aber es gibt ein Feld für Brot und Wasser und Spucki lernen.
Wirklich?
Ja.
Liebe es. Richtig gut.
Ja. Und dass du es eben komplett individuell machen kannst. Also, dass du wirklich jetzt nicht einen fertigen Flight bestellst und du kriegst die 6 eingeschenkt, sondern du kannst wirklich sagen, ich möchte Heiligenstein mit was weiß ich, mit Leubenberg theoretisch auch vergleichen etc. Ja. Oder ich bleibe im Gebiet und mache halt nur eine Lage. Mhm. Also das ist alles möglich und ist, glaube ich, ein Riesenasset. Ja. Unsere Gäste sind auch mittags dann zum Mittagessen eingeladen und wir haben, glaube ich, auch ein recht attraktives Rahmenprogramm mit Abendausflügen, Bring-Your-Own-Bottle-Partys, kleine Partys im Park etc. Also es soll ja dann schon... Wein ist zum Glück immer noch sehr emotional und gemeinschaftlich.
Cool.
Und das wird da auch gelebt.
Ja, und das ist, glaube ich, auch mega wichtig, wenn du es schaffst, dass du 50% internationale Profigäste quasi hast und 50% nationale Profis, dass die sich natürlich auch austauschen.
Genau, die
und
wollen
vernetzen.
Das natürlich.
Ja, ja, klar.
Das taugt denen und sie wollen ja genau diesen Austausch und da. Wie ist die Perzeption von den Weinen aus einer internationalen Brille?
Ja.
Das ist für alle befruchtend, auf jeden Fall.
Ja, das bringt für den österreichischen Wein natürlich wahnsinnig viel. Ja.
Absolut. Es klingt dann auch am absurd riesigen Organisationsaufwand.
Ja,
der dauert das ganze Jahr.
Ja.
Also wenn er vorbei ist, fangen wir wieder an natürlich. Der wesentlichste Baustein ist, dass wir sehr genau überlegen, wen wir in Grafenegg einladen möchten,
ja.
Um es einfach so relevant wie möglich zu nutzen, weil jeder Sitzplatz natürlich Geld kostet.
Ja, ja, klar.
Heuer kann man sich erstmals übrigens einen von 5 Plätzen um 400 Euro kaufen.
Einen von 5 Plätzen? Ja. Leute, ihr müsst schnell sein. Ja.
Genau, Sales starts in April oder so irgendwie. Ja. Also wir wollen quasi die Möglichkeit geben, das einmal zu nutzen, aber es bleibt ein Fachbesucher-Thema.
Ja.
Und dass wir da jetzt, einer der wichtigsten Aspekte ist natürlich schon noch, dass wir unsere Partner da mit an Bord haben. Also wir haben 300 von unseren eigenen ersten Lagenweinen, aber es sind eben fast noch einmal 300 aus Wachau, Steiermark, Burgenland, die da dazukommen, um das Österreich-Bild zu komplettieren. Und ich glaube, dann darf man sagen, man kriegt einen sehr, sehr guten Überblick über einige der wichtigsten Weine aus Österreich.
Mhm. Ja, natürlich. Also das ist schon, also ich finde das ja grundsätzlich stark von euch zu sagen, hey, wir holen da auch alle anderen ins Boot, weil eigentlich wollen wir ja das Gesamtbild zeigen.
Genau.
Weil es ist schon.
Es ist schon eine Relevanz stiftend natürlich. Extrem, also gerade wenn du am internationalen Publikum damit sagen willst, wie stark Österreich tatsächlich sein kann, ist es schön, dass man da ganz Österreich herzeigen kann im Weinkontext.
Denke ich auch, ja. Also das muss der Anspruch sein und das ist auch der Anspruch der Organisation, dass wir das schaffen.
Ja.
Ja. Das ist der Summit.
Und dann haben wir noch die Tour de Vin.
Genau, die Tour de Vin.
Und da kosten zum Glück die Plätze weniger und sind viel besser verfügbar.
Ja, genau, viel besser verfügbar. Und ihr kriegt noch viel mehr Wein eigentlich.
So ist es.
Ja.
Genau, also die Tour de Vin ist ja etwas, das es auch schon seit 1995 gibt. Da hat es die Donauregion schon gestartet. Ja. Die haben also auch schon ihr 30 Jahre Jubiläum gefeiert.
Ja, okay.
Wir haben es dann mit letztes Jahr insofern auf ein neues Niveau oder in einer Art gehoben, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich jede Region soll seine eigene Tour de Vin machen.
Ja.
Davor gab es Versuche, das zu kombinieren und so und irgendwie ist das immer ein bisschen untergegangen. Und jetzt sind wir total happy, dass jede Region einen eigenen Termin hat und einen eigenen Tour de Vin Termin macht. Und so kriegt man jetzt quasi bei uns für einen Pass um 59 Euro für die 5 Veranstaltungen. Also man kann jetzt am 1. Mai-Wochenende schon in die Donauregion fahren.
Das werde ich machen.
Ja, und bei über 40 Weingütern in die Keller rein, verkosten, 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 was das Zeug hält. Viel Kulinarik immer mit dabei, aber auch künstlerische Ausstellungen, Oldtimer-Treffen. Also da vibriert die ganze Gegend.
Ja. Ja.
Gipfelt am Schluss dann noch in der Magnum-Party, die wir jetzt ins Kloster Und verlegt haben. Also, hätte zuerst in Langenlois stattfinden sollen, aber wird jetzt im Kloster Und in Krems sein.
Das und ist ja euer Firmensitz.
Genau, da ist unser Firmensitz, wo keiner sitzt, lustigerweise. Ja.
Es steht zumindest auf dem Briefkopf.
Genau, es steht auf dem Briefkopf, aber ich sitze nicht dort. Und also da kann man sich schon mal die volle Dröhnung quasi holen fürs Wochenende.
Ehrlich.
Oder Freitag, Samstag.
Da gibt es dann Shuttlebusse und sonst alles Mögliche.
Das haben wir probiert. Ja. Das ist aufgrund der Verteiltheit der Weingüter tatsächlich ein Problem.
Ja,
die Leute organisieren sich das jetzt großteils selbst. Ja. Es funktioniert mit Zug und so okayisch. Ja. Lustigerweise wird es heuer dann auch noch zu gewinnen geben, ein Private Shuttle. Also du kannst ein Auto gewinnen, das dich den ganzen Tag herumführt.
Fancy, das ist der Dream.
Das ist der Joker quasi.
Sehr gut.
Genau, das ist die Donau. Und dann im Sommer haben wir ein Sommerfest mit den Weinviertern auf Gruber-Röschitz, Weingut Gruber-Röschitz. Und die Herbstparade machen dann die Carnuntina, die Wiener und die Thermenregion. Und ja, ich glaube, dass das... Also wir wollen da natürlich sehr niederschwellig einfach auch den Zugang ermöglichen zu diesen tollen Weinen und den Weingütern. Also es geht schon auch immer ums Sehen der Keller und Erleben und die Winzer sind da. Ich finde es, mir macht Spaß, das Brand. Es ist gut.
Mhm. Absolut. Glaube,
du musst deinen Leuten die Möglichkeit geben, niederschwellig einmal in Kontakt mit den Persönlichkeiten hinter die Weine zu kommen, weil dann bist du sofort ein Level tiefer drinnen.
Mhm.
Weil, dass du jetzt selber sagst, du magst jetzt als nicht Wein-Nerd einen Weingutsbesuch und fährst irgendwie zu einem Weingut hin und willst irgendwie da eine Verkostung machen. Also das ist ja eine ultimativ hohe Schwelle am Schluss.
Ja, ja, genau.
Und so habe ich die Schwelle natürlich
weg. Das ist weg,
weg,
ja, du kannst da reinspazieren, da sind ein Haufen junge Leute, es sind ja ganz viele verschiedene Leute, also von bis. Und auch die Leute, die ausschenken, sind ja auch von bis. Also du kannst sowohl mit den eben Kellermeistern, Winzer, Winzerinnen etc., da sind ja alle möglichen Leute beschäftigt dann an so einem Wochenende. Und es gibt wirklich super Gelegenheiten, das Thema Wein einfach zu erleben.
Ja, plus die ganze kulinarik rund um, du hast gesagt, so ein kleines Oldtimer-Treffen, ich muss mir genau anschauen, wann und wo das ist. Dann muss ich schauen, dass ich wieder wegkomme davon, wie das gehört. Aber das ist halt einfach ein richtig schönes Wochenende, dieses allererste. Und ich finde es auch so cool, dass ihr einfach jeder Region dann die Möglichkeit gibt, ihr eigenes Ding zu machen und das auf ihre eigene Art und Weise in ganz unterschiedlichen Locations zu organisieren. Ja. Das ist halt auch extrem spannend, dass du einfach wirklich die Möglichkeit hast, die durch diese ganzen Regionen durchzuverkosten tatsächlich.
Genau, weil das war das Feedback, das wir davor hatten, so hey, wir schaffen, selbst wenn das alles am gleichen Wochenende ist, das schaffen wir.
Das geht sich nicht
aus. Es gibt halt nur ein gewisses Klientel, das sich jetzt irgendwie wahrnimmt, sowas.
Ja.
Und deswegen ist es besser zu sagen, es gibt 5 Möglichkeiten.
Genau.
Und wenn du 3 schaffst, ist es doch fantastisch.
Ja, absolut.
Cool.
Ja. Also, ja, und dieser passt so jetzt ab dem zweiten Mal aus.
Genau,
also,
am zweiten Mal ist alles herin.
Absolut spitzenmäßig.
Ja, cool.
Ja, schön, wenn es vorbeikommt. Perfekt.
Na sicher.
Na sowieso.
Das ist der Plan.
Ja, sicher.
Sicher. Wunderbar. Ich glaube, du hast alle meine Fragen beantwortet.
Yes. Wirklich?
Vielen Dank, lieber Michael.
Fangen wir vorne wieder an.
Ganz gut.
Ich meine, ich hätte noch. Ich glaube, auch die Länge des Podcasts lässt es zu, dass wir sagen, die Tour de Vin war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Das passt jetzt wunderbar. Super. Vielen, vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Danke
Hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr, glaube ich, auch nochmal als Zuhörer, Zuhörerin, glaube ich, auch ein bisschen erhellend nochmal, was da alles dahinter steckt. Weil das halt einfach schwer vorstellbar ist. Deswegen muss man das halt immer wieder erzählen.
Ja, für mich war es auch sehr interessant.
Ich glaube, das hast du sehr, sehr schön gemacht.
Total.
Danke euch.
Merci.
Servus.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist es ja keine Überraschung mehr. Wenn ihr Tipps für GesprächspartnerInnen habt, dann auch immer her damit. Folgt uns gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf YouTube. Wir freuen uns immer sehr über Bewertungen. Ich weiß nicht, kann man bei YouTube bewerten? Wahrscheinlich schon. Gebt uns einen Daumen hoch.
Kann man einen Daumen hoch geben.
Genau, wir nehmen alles. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.